Hier, lass uns Bring Your Own Book spielen. Hast du 50 Shades of Grey da?
Nein, sowas habe ich nicht im Haus.
Was dann geschah, war unglaublich.
Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären. Folge Nummer 9. Es hat nur ein halbes Jahr gedauert, dafür wird sie extra lang. Bei mir der gelbe Bär.
Der extra lange gelbe Bär.
Okay. Das wird super heute. Der Björn ist das da, der gelbe Bär. Ich bin der Robert. Hallo.
Guten Tag, ja. Willkommen zurück, wie man so schön sagt, nach gar nicht mal so kurzer Zeit, wie der Robert bereits sagte.
Ja.
Heute haben wir Spiele.
Meine Schuld ist ja nicht, aber gut. Ja, wir haben Spiele. Wir wollen über Spiele reden, die wir gespielt haben.
Brettspiele. Ihr seid ja in einem Brettspiel-Podcast.
In Kürze
In dem
und
Brettspiel-Podcast.
manchmal auch in Länge.
Was hast du gesagt? Ich habe ja nicht zugehört.
Ist ja gut. So machen wir das jetzt weiter, die nächsten 17 Stunden, bis wir fertig sind. Ich rufe meine Tracking-App auf und wir fangen einfach an.
Wir fangen vorne an und hören
Nee,
hinten auf.
warte. Machen wir erst, wir machen erst die Leserpost.
Leserpost.
Wir beantworten Leserpost für Fuchs und Bär.
Was?
Meine Mutter hörte den Fuchs und Bär Podcast, weil es ja von den Chaosbären nichts mehr gab. Und sie fragte, was bedeutet Euro im Zusammenhang mit Spielen? War eben auf der Fuchs und Bär Seite und Fuchs erwähnt das dauernd. Ich antwortete, und das ist jetzt dann halt die Frage, ob das Richtigkeit besitzt oder nicht. Du darfst es dann gerne korrigieren. Ich antwortete, weiß ich selber nicht so wirklich. Das ist irgendwie sehr schwammig. Ich verstehe es als komplexere Spiele im Stile von Agricola etc., die wohl in Europa beliebter sind, im Gegensatz zu Ameritrash-Spielen, die in Amerika beliebter sind und mehr Glückselemente, zum Beispiel Würfel, haben.
Ja, oh, also die Euro-Games, Euro-Games oder auch German-Style-Board-Games, wie die Amerikaner das auch gerne nennen. Ja. Unsere
Das
einzige Leserfrage ist deine Mutter.
ja,
Immerhin,
Hörerfrage.
meine Mutter hört das nicht.
Ja, das ist da halt deine Mutter.
Ja.
Wir können daraus später mal eine feste Kategorie machen, weil ich komme auch immer sehr. Ich weiß immer nicht so mit den Kategorien, aber jetzt machen wir erstmal, komm, erklär
Ein
mal.
Euro-Spiel.
Ja.
Ja, wie gesagt, ein German-Style-Board-Game, Euro-Spiel, Euro-Game. Du hast mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich wusste ja nicht, dass ich hier anspruchsvoll noch reden muss.
Entschuldigung.
Nein. Also, fangen wir nochmal an. Ein Euro-Spiel ist im Prinzip die Weglassung von vielen Glückselementen und dass die Spieler bis zum Ende drin sind und nicht ausscheiden. Meistens durch eine Siegpunktmechanik, meistens durch ein Siegpunktrennen und durch weniger Konfrontation und weniger Glückselemente getrieben. So könnte man das ausdrücken. Da sind die Arbeitersetzspiele zu nennen, die solche Dinge wie Siedler von Catan, Carcassonne am Anfang, Stone Age, so, das sind so die Ur-Euro-Spiele, die das diese Kategorie so geprägt haben. Das ist, wie gesagt, das ist schon im Gegensatz zu den Amitrash-Spielen, ja, weniger glückslastig, weniger auf Geschichte, sagt man so. Also so ein, weiß ich nicht, so ein Setting ist halt gegeben, was manchmal aufgesetzter ist und manchmal nicht, aber andererseits dann halt auch wenig konfrontativ. Ich wiederhole mich jetzt nochmal. Ich glaube, ich bin durch, ja. Das macht so
Gut.
ein Euro-Spiel aus. Ich glaube,
Super.
man sollte mich nicht einfach so sowas fragen. Ich glaube, ich bin der Falsche dafür, wenn du mich sowas fragst, aber
Ja, nee, das wird, glaube ich, jetzt eine feste Kategorie, weil du hast so viele Sachen jetzt erwähnt. Ich werde sicherlich Folgefragen von meiner Mutter bekommen. Ich freue mich schon drauf und das besprechen wir dann nächstes Mal.
schöne Grüße an Roberts Mutter. Ja.
So, zurück zu Spielen, die wir gespielt haben.
Ich schwitze.
Warum
Vielen Dank.
denn? Ruhig, immer ruhig. Du bist doch Experte, du kennst dich doch aus, du hast das doch jetzt schön frei weg von der Leber gemacht, hast mich bestätigt, was mich sehr freut und habe ich ja nicht viel Quatsch erzählt. Viel Quatsch kann ich jetzt erzählen.
Wenn ich viel Quatsch erzählen haben sollte, schreibt uns. Habe ich was vergessen?
Stimmt. Alle
Ja.
anderen können uns auch noch schreiben.
Schreibt uns eh keine außer deiner
An
Mutter.
chaosbärenhöhle@gmail.com.
Twitter, YouTube,
Ja.
überall. Wir sind überall da.
Wir verraten das alles noch mal am Ende der Folge, also bleibt dran. So.
Oh je.
So, wir sind stehen geblieben damals. Ich glaube, das war auch eine Live-Aufnahme, oder?
Eine Live-Aufnahme?
Mit Kinke und Hacktrick und Santorini. Ich glaube, das war so das, was wir als letztes gemacht hatten.
Ja.
So. Ich gucke in meiner Tracking-App weiter.
Das ist hochprofessionell.
Ja. Dann haben wir noch Escape Room The Game gespielt. Bei euch.
Welches? Das Grundspiel? Okay.
Ich glaube, das, was so nicht so gut war.
Das Inka?
Ja.
Mit der Enkel. Ah, ja, das war ein bisschen seltsam. Also, wir haben das Escape the Room gespielt vom Norris Verlag. Und da das, was ist das, vierte und letzte? Auf jeden Fall ist das mit dem Aztekentempel und Schlangen. Und da war ganz okay. Das war ein bisschen was uneindeutig. Am Ende das Rätsel habe ich noch gelöst. Mit den Elementen.
Also, ich sag's mal so. Es war mein erstes Escape Room, the game. Und das war jetzt dann, ja, ihr habt ja alle gesagt, das ist jetzt nicht der tollste Fall gewesen. Ja, mich hat es jetzt auch erstmal nicht zum nochmal Spielen anderer Fälle animiert, möchte ich mal so sagen. Also wenn man damit anfängt, fängt man vielleicht nicht damit an.
Irgendwann spielen wir mal mit der Freitagsrunde das Bomben-Dingsbums da aus dem Grundspiel. Ja. Das ist richtig gut. Das ist okay. Wirklich richtig gut. Vielleicht sogar das Beste, aber vielleicht auch nur.
Dann spielten wir Tokyo Highway.
Tokyo Highway,
ja. Da haben wir aber, glaube ich, schon drüber gesprochen.
Ja.
Am Freitag drauf spielten wir das ohne dich in der Freitagsrunde auch noch zweimal.
Sehr gut.
Dann haben wir zwei wieder gespielt. Keyforge, das Desaster. Wo wir alles falsch gespielt haben ungefähr.
Ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, Keyforge ist nett, aber ich habe da auch nicht mehr so viel investiert. Also ich habe da nicht irgendwie jetzt ein Decks geholt nochmal, sondern ja, es ist halt von Richard Garfield, es ist Magic, abgespeckt, sehr abgespeckt. Man kann theoretisch ganz, ganz, ganz viel sammeln, bis man sein Wunschdeck irgendwann zusammengekauft hat, halbwegs, mit halbwegs Karten, die man gerne haben möchte. Aber ja, kann man machen, muss man sich dann reinarbeiten, weiß ich nicht, ob ich Keyforge würde ich spielen, aber jetzt ist nicht so mein Inhalt für die Zukunft.
Ja. Dann haben wir Museum Rush gespielt. Das war ein Kickstarter, den ich mitgebracht hatte, an den ich aber tatsächlich leider auch nicht mehr so eine Riesenerinnerung habe.
Ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Da kann man, hat man quadratische Plättchen liegen gehabt. Mhm. Museumsräume halt. Und dann musste man da überall Beute stehlen. Man hat, glaube ich, so Auftragskarten gehabt. Kann das sein?
Wie gesagt, ich habe da keine große Erinnerung. Also man spielt Diebe, die in ein Museum einbrechen, zufällig alle in derselben Nacht und sich teilweise auch zu versuchen zu behindern.
Ja.
Es gibt Wächter, die automatisiert da herumlaufen und du musst, ich glaube, folgen ein großer Alarm losgeht, rauskommen wieder mit Beute.
Und man kann sich auch so ein Versteck noch, hatte ich dann irgendwie so, wo ich Sachen lagern konnte. Und es gab die halt seine eigenen Spezialfähigkeiten. Man kann sich so ein bisschen selber behindern. Das habe ich bei dir, glaube ich, ganz gut geschafft und bin da, glaube ich, als Sieger rausgekommen.
Ja, ist richtig.
Ja. War ganz okay, aber das Thema ist, es ist immer schwierig, sowas von so umzusetzen, dass ich wirklich vom Hocker gerissen werde. Es ist mit dem Burgle Brothers, vom Tim Fowers einen Ticken besser gelungen, weil das Design ein bisschen, ist zwar ein bisschen rustikaler, aber dafür ansprechender, aber das Design von dem Künstler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einfach großartig ist.
Ja.
Das ist dieses Autorennen-Verfolgungsspiel, ist, glaube ich, vom ähnlichen.
Getaway Driver, ja.
Getaway Driver, ja.
Kommen wir später noch.
Ja, also das würde ich, glaube ich, vorziehen, Burgle Bus. Aber Museumsflash würde ich auch nochmal spielen. Das ist ganz nett, wahrscheinlich mit mehr als zwei Leuten. Ja. Vielleicht noch besser, weil man sich noch mehr behindern kann. Aber ja.
Okay, dann spielten wir Machikoro.
Machikoro, ja.
Könnte meine Erstpartie gewesen sein, weiß ich nicht mehr.
Es hat, glaube ich, mal eine Nominierung gehabt für Spiel des Jahres. Ja. Ist halt der Siedler von Catan Würfelmechanismus, ne? Ein W6, zwei W6 und dann auf Ressourcen würfeln. Ganz runtergebrochen. Es gab Spiele, die haben das wohl irgendwie. Es gibt so ein Weltraumspiel, was das auch hat, die gleiche Mechanik. Machikoro gefällt mir so als zwischendurch und ich will nicht sagen Absacker, aber es ist halt ein relativ leichtes Spiel.
Ja, ich glaube, wenn es jeder kennt, geht's relativ zügig.
Ja. Die Legacy-Variante ist.
Kommt jetzt, ne?
Ja, die ist anguckenswert, habe ich gehört. Und ich glaube, die werde ich mir zulegen.
Okay. Dann hat es nur 2 Tage gedauert und wir spielten Gloomhaven.
Gloomhaven, ja.
Ich habe hier stehen Sanneario 5.
Sanneario.
Aber ich muss ich mal korrigieren. Das ist Quatsch.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, was Szenario 5 ist.
Ich auch nicht.
Ich wette, ich war ein Crackhart oder die Säge. Ich war, glaube ich, schon die Säge. Ich glaube,
du warst noch der Cracker.
Ich war noch der Crackhart.
Maybe, maybe not.
Naja, nach dem Crackhart wurde ich die Säge.
Gut, das haben wir gespielt. Dann hat es fast einen Monat gedauert, bis wir wieder was gespielt haben.
Du verrätst voll Details aus unserem Privatleben.
Ja. Fast Forward Fortress.
Ja,
ich habe hier 13
Partien.
13 Partien am Stück.
Ich glaube, das haben wir durchgespielt, ja. Ne? Das haben wir, ja, also Fast Forward ist, Fast Forward Fortress. Fortress aus der Fast Forward Reihe von
Friedemann Friese.
Friedemann Friese, in Grün. Festung. Das heißt gar nicht Fortress, das heißt Festung.
Entschuldigung, ja. Ja.
Verändernde Regeln, man spielt, versucht Festung zu erobern und da verändern sich so ein bisschen die Regeln. Ist ganz nett. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Reinfall war, aber das kann man noch spielen. Ich habe da schon von anderen aus dieser Fast-Forward-Reihe gehört, die eher schlechter weggekommen sind. Ich finde es okay, ich finde es durchaus gut. Doch, doch, hat mir gefallen. Kann man jetzt wieder von vorne spielen, wenn man das Ganze durchgespielt hat. Das hat halt diesen Fabelmechanismus, ne, wo man immer weiterspielen kann und sich die Regeln dann irgendwie ändern zwischendurch. So wie Fabelsaft. Hm. Ja, und es erklärt sich von oben nach unten mit neuen Regeln.
Ja.
Oh, kann man machen.
Ja, kann man machen. Genauso wie wieder einen Monat, über einen Monat später. Da warst du dann, glaube ich, nicht dabei. Nee, da haben wir Zukunftszug gespielt. Weil der
gute
Michael ja nicht viele Spiele hat.
Der hätte auch Zombicide und Blood Rage hätte ja spielen können.
Aber von Blood Rage kann er mir die Regeln nicht, deshalb spielen wir das nie. Und Zombicide kommt auch nochmal vor irgendwann.
Sehr gut.
Dann waren es wieder ein paar Wochen, dann habe ich mich mit dem Dirk vom Ablagestapel getroffen und hatte da tatsächlich mal Getaway Driver mitgebracht. Das kam dann gerade von Kickstarter. Ja, dieses Fluchtspiel auf der Straße. Also man fährt, einer spielt einen Fluchtfahrer, der andere spielt die Polizei und
ist das, wo man gucken muss, wo die Zeugen in die Richtung gucken?
Nee.
Okay.
Getaway Driver ist das, wo wir eben schon mal drüber sprachen.
Das habe ich auch stehen, das hast du mir auch mitgebracht, oder?
Richtig,
das haben wir auch noch nicht angeguckt.
Ja, also der ein Spieler spielt halt den Fahrer, der entkommen muss, dazu noch allerlei, ich glaube 4 Karten hat, die er benutzen kann, um irgendwelche Stunts auszulösen, die ihn dann bevorteilen. Die Polizei ist am Anfang noch nicht so stark, wird dann immer stärker, je nachdem, was so aufgedeckt wird auf dem Spielplan, die Polizei kontrolliert im Prinzip den Spielplan, weiß, was aufgedeckt wird als nächstes, der Fahrer versucht da irgendwie durchzukommen und die Regeln, und das ist bei mir immer so ein Ding, wenn die Regeln nicht gut sind, finde ich, dann dauert es bei mir immer erstmal, bis ich wieder spiele. Also wir haben 2 Partien gespielt, jeder einmal Fahrer und jeder einmal Polizei, es hat beide Male die Polizei gewonnen und wir sind so ein bisschen wussten wir beide nicht, wie denn überhaupt der Fahrer mal gewinnen soll, weil die Polizei schon so einen leichten Wissensvorteil hat. Muss man sich nochmal genauer angucken, vielleicht nochmal gucken, ob es da inzwischen verbesserte Regeln gibt, weil das ist kreuz und quer, also die waren einfach nicht brauchbar geschrieben so richtig.
Das ist das Problem bei Kickstarter manchmal, ja, wenn die dann wirklich keinen Redakteur haben und der Autor das nicht sonderlich gut kann, ne? Vielleicht sind die Regeln ja auch einfach scheiße.
Ja, kann sein. Das Spiel funktioniert im Prinzip schon, aber die Regeln sind halt, ja, es ist halt immer so, wenn da so durcheinander ist und du da anfängst und da anfängst, das ist halt immer schwierig. Nervt mich immer ein bisschen. Egal. Dann hab ich mit dem Fugitive gespielt, auch mit dem VS-Spiel.
Ja, ich kenne das. Das ist ganz gut.
Ja, da hat er mich aber ziemlich abgezogen. Er einfach Wissensvorteil.
Ja, es ist doof, wenn einer das richtig gut kann.
Ja, weiß ich nicht, ob es richtig gut kann, aber er wusste auf jeden Fall schon, wie es funktioniert. Und ja, ich habe es erst beigebracht bekommen. Mhm. Ist aber ein schönes Spiel. Ist relativ klein, kompakt. Sind im Prinzip nur ein paar Karten.
Muss man sich immer so die Nummern ausspielen und dann weitergehen.
Genau.
Und die dann erraten. Und das wird dann immer enger, je weiter man fortgeschritten ist. Da zieht sich die Schlinge quasi zu.
Ja, je nachdem, wie man es macht. Also,
kannst du schon in der ersten Runde entdeckt werden?
Mit Pech?
Mit Pech.
Also da ist es nicht so einfach. Aber es kommt halt drauf an, da gibt es verschiedene Taktiken, weil du kannst von drei verschiedenen Stapeln ziehen, die verschiedene von verschiedene Zahlenwerte haben. Und wenn jetzt zum Beispiel der Verfolger anfängt, am Anfang nur von dem hohen Stapel zu ziehen, dann hat er natürlich später im Spiel bessere Chancen und dann wird es natürlich für den Verfolgten wesentlich schwerer für den Flüchtling. Aber am Anfang kriegt er ihn halt auf, also da kommt er ihm nicht auf die Schliche, auf keinen Fall. Ja, das war Fugitive. Dann haben wir Chronicles of Crime gespielt. Das könnte unsere Erstpartie gewesen sein. Das war auch ein Kickstarter, den ich relativ lange rumliegen hatte.
Das ist das, wo man nur so ein paar Plättchen hat mit QR-Code und
genau,
man
Karten mit QR-Codes, wo
einscannt.
Also ja, Charakterkarten, Gegenstandskarten, Beweiskarten, Ortskarten. Und im Prinzip ist das halt, die ganze Story etc. wird aus der App raus erzählt, wo man halt die Codes einscannt. Das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Das war, glaube ich, auch das Ding, wo ich so einen Fall dreimal solo gespielt hatte, ihn nie gelöst hatte. Und dann zu dritt hat es auf einmal geklappt.
Da muss man auch mit dem Handy so den Tatort sich anschauen.
Genau, wenn man einen Tatort hat, dann kann man sich den im 3D-Modus angucken, 360 Grad.
Das Handy um sich rum
genau.
Schwenken. Kann man auch eine Brille nehmen?
Genau, gibt auch eine 3D-Brille dazu. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Ja.
Dann, da kann man dann auch quasi selber Fälle mit programmieren, ne? Weil man kann die.
Gibt es inzwischen auch, ja.
Ja. Das ist, weiß ich nicht. Würde ich mal gerne spielen, habe ich noch nicht gemacht. Kannst du mir mal ausleihen?
Ja, müssen wir mal gucken. So, jetzt sehe ich gerade. So, danach haben wir dann Legendary Forest gespielt. Ich erinnere mich nicht mehr großartig dran, außer dass ich es ganz cool fand. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Ich glaube, das haben wir wirklich in 5 Minuten oder so gespielt. Sehe ich das hier? Ja, 9 Minuten. Sehr schnell, sehr einfach, sehr schön auch.
Ein Legespiel?
Ja. Ein Legespiel, ja, wo man drauf achten, wo man bestimmte Bereiche, also man...
Ich glaube, das habe ich beim Ablagestapel von erzählt.
Ja, mit Sicherheit, weil der... Hat's ja dann auch erzählt. Wir haben es ja zusammengespielt. Müsste ich mir auch nochmal angucken. Also ist aus Mai. Das ist halt so ein bisschen her. Verzeiht es mir.
Super.
Was denn?
Die Leute freuen sich.
Ja, nur.
Wir haben da ein Spiel gespielt. War ganz okay. Sieht schön aus.
Ja, kann man doch einfach mal sagen. Legendary Forest ist ein schönes Spiel. Das ist meine Erinnerung, die ich da dran habe. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau erklären, wie es funktioniert. Aber ich würde es jederzeit wieder spielen.
Sehr gut.
Und es ist ein kleines, schnelles und ein schönes Spiel. Wie gesagt, kann man dann 10 Minuten spielen, Absacker, fertig. Dann.
Nächstes.
Waren wir wieder zusammen in der Freitagsrunde.
Wir waren zusammen.
Kakerlakenpoker.
Kakerlakenpoker, ich mag's sehr gerne.
Bitte erkläre, weil ich, das ist nur 2 Tage später gewesen, ich kann mich nicht viel genauer dran erinnern.
Kakerlakenpoker ist super. So, weiter geht's.
Okay.
Ob das bei den Kartenspielliste von den Bretagogen dabei ist. Ich muss die Folge unbedingt zu Ende hören.
Ja, ich bin aber nicht so weit.
Also wenn die Kakerlaken
ist dabei.
Ja,
ist also ich weiß nicht, ob es in der Top 10 am Ende ist, aber sie sprechen gesprochen. Auf jeden Fall drüber.
Schöne Grüße an die Bretagogen. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Ist Star Rams dabei?
Das klang nicht so.
Kleines Spiel.
Apropos Kartenspiel. Bang. Haben wir dann auch gespielt.
Bang, das Kartenspiel. Es gibt auch das Würfelbank.
Ja, aber wir haben das normale.
Das normale, ja. Auch weil kein anderes da war, oder?
Wahrscheinlich.
Und weil wir es kennen, weil wir spielen Spiele, weil wir die Regeln konnten, also.
Genau.
Ja, kurzweilig. Ich glaube, ich bin gestorben. Wie immer.
Naja, einmal ja, einmal hast du aber auch gewonnen.
Ich habe gewonnen. Sehr gut. Von wie viel Mal?
Wir haben 2-mal gespielt.
Ja, das ist jetzt
eher. Wir haben alle einmal gewonnen.
Hm?
Sehr schön. Sehr schöne Runde.
Sehr schöne Runde, ich glaube auch.
Dann am Samstag hatte ich meine, ich nenne sie immer die Fußballspielerunde.
Du spielst Fußball?
Nee, ich spiele nicht Fußball. Aber es ist unsere Fußball-WhatsApp-Gruppe, in die ich irgendwann mal reingeraten bin. Und
ja, hast du überlassen, mal Brettspiele spielen?
Genau. Deshalb mache ich ja immer Spieleabende mit denen.
Hast du mal Machikoro Fußball mit denen gespielt?
Nee, gibt's das?
Es gibt eine Fußball.
Wie viele Spieler?
Oh, keine Ahnung.
Ja, das wäre wichtig, weil das ist immer so eine Runde, wo wir mindestens 6 sind. Und das ist dann halt immer schwierig. Deshalb suche ich mal Henrik nach Spielen, die man da spielen kann. Auf jeden Fall haben wir gespielt The Resistance. Weil das immer so Spiele sind, die man da spielen kann.
Ja,
also,
weißt du, so Deduktions-,
genau. Partyspiel. Und wo man dann immer so ein bisschen sich gegenseitig, ja, wenn man viel quatscht, dann wird's halt lustig.
Ja.
Das haben wir 3 Runden gespielt, war sehr schön, hätte ich gar nicht unbedingt in der Runde gedacht, dass das so gut ankommt, dass man es 3-mal hintereinander spielt, aber hat funktioniert. Waren auch ein paar sehr coole Sachen dabei, wie man da täuscht und so, also wo dann wirklich alle dachten, der ist jetzt aber der Verräter, also das sind die Spione, auf jeden Fall. Und waren es natürlich nicht, waren halt irgendwer anders. Und das ist sehr cool, funktioniert wunderbar. Was ich dann auch, ich glaube auch sogar das erste Mal dort auch in der Runde gespielt habe, war Between Two Cities, was ich mir mal zum Geburtstag geschenkt habe.
Ja, sehr gut.
Schönes Spiel tatsächlich.
Ja, ich glaube, wir schenken dir Schrott.
Man weiß es immer nicht. Aber ich brauche immer ein bisschen, bis ich da reinkomme. Hat auch gut funktioniert in der Runde.
Das ist gut. Da kam ja jetzt letztens raus, Between Two Castles of Mad King Ludwig oder so.
Heißt das ähnlich?
Das ist quasi eine Mischung aus die Schlösser des König Ludwigs und Between Two Cities.
Ja.
Da baut man halt jeweils Schlösser links und rechts.
Okay.
Und nach diesem, das steht hier, das können wir mal spielen. Das Schlösser des König Ludwigs oder das andere, Mad King... Nein, es gibt ja 2, sogar vom gleichen Typen. Ich weiß gar nicht, welches das eine jetzt, das, ob das was, auf was das jetzt basiert. Aber ja. Die sollen alle nicht schlecht sein.
Und dann habe ich ein Spiel ausgepackt, was ich einfach in die Tasche gepackt hatte, was ewig in unserem Familienbesitz ist, was ich irgendwann mitgenommen habe, als ich ausgezogen bin.
Halma.
Schnuff.
Schnuff?
Kennst du das?
Nein. Erzähl mir was
über Schnuff. Sag dir, das ist Schnuff.
Okay, das ist Schnuff, schöner Schnuff.
Ein
Hut tragender Ball mit Stacheln.
Genau, ist von 1982. Ich würde die Regeln jetzt auch gerade nicht mehr zusammenkriegen, muss ich gestehen.
Es ist ein Kartenspiel.
Es ist ein Kartenspiel.
Ein kleines Kartenspiel.
Ja, es sind wirklich
nochmal so Minikarten. Nochmal schönen Gruß an die Brettagogen. Ihr habt nicht Schnuff dabei, wetten?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Wie ging das? 30, 60, 90 aus, genau. Man legte mal Karten in die Mitte. Und derjenige, der über die 30 Punkte kommt, bekommt irgendwie Minuspunkte. Der über die 60 kommt oder scheidet aus, irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall nicht gut, bei 30, 60, 90 zu legen. Oder Vielfache davon.
90, 60, 90 ist immer besser.
Ja. Und dann gibt's immer, man kann die Spielrichtung drehen und so weiter und so fort. Man kann zum nächsten 30 auflegen und ja, das wird mit so kleinen Chips, Plastikchips gespielt, die man dann abgeben muss. Ich glaube, da startet jeder mit 10. Und das ist auf jeden Fall, genau, wenn du auf 30 kommst, musst du einen abgeben, wenn du auf 60 kommst, musst du 2 abgeben, wenn du auf 90 kommst, musst du 3 abgeben oder so.
Ah, da haben wir ja Glück gehabt. Stell dir vor, das würde, hätten die Lege alle Minuspunkte ab genannt.
Ja, und das haben wir
Schnuff
5 Runden oder so gespielt. Und es war ein großer Spaß an diesem Abend und das hat sich dann auch jemand von denen direkt danach irgendwie auf
antiquarisch besorgt.
Ja, wirklich. Auch einer, ich glaube, von dem hätte ich das überhaupt nicht erwartet, dass der überhaupt Brettspiele hat oder haben will. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ja, das hat Spaß gemacht.
Schnuff.
Ja.
Schnuff.
Jetzt bin ich irgendwie völlig durcheinander in meiner Liste.
Schnuff ist auch ein guter Titel für ein Eisenbahnspiel.
Ja.
Aber es ist kein Eisenbahnspiel.
Schnuff, warum? Für Eisenbahn?
Schnuff, 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 die Eisenbahn.
Puff, puff.
Nein, schnuff, schnuff, schnuff. Hast du nicht Benjamin Blümchen als Lokführer gehört?
Nee.
Oh. Oh.
Oh. Also und vielleicht, deine arme aber Kindheit. Ich bin ja alt und kann mich nicht erinnern.
Hast du eher 3 Fragezeichen gehört?
Nein.
TKKG?
Alf.
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 5 Freunde?
Nein.
So Fernsehserien, eher Wolf?
Ich glaube, ich habe schon eher, also Benjamin Blümchen habe ich auch einiges gehört, tatsächlich.
Ja, ich auch.
Aber wie gesagt, ich bin alt und kann mich nicht erinnern.
Und Bibi Blocksberg.
Ja, möglicherweise.
Und Masters of the Universe. Jawohl.
Gehört?
Ja, das Tolle bei Masters of the Universe ist ja, dass die, es gab ja, eigentlich ist es eine Spiellinie, ne? Die wollten ihre Figürchen verkaufen. Ja. So, und dann gab's, in Amerika haben die so eine Zeichentrickfirma beauftragt, da Zeichentrickserie-Folgen für zu machen, um die zu verkaufen. Das hat sich, also Mattel. Und das hat sich auch super, in Amerika hat das super geklappt. In Deutschland war zu dem Zeitpunkt aber das eher nur im Kabelfernsehen, weil die Öffentlich-Rechtlichen wollten das nicht senden und Kabelfernsehen war noch nicht so weit und deswegen war die Reichweite da nicht so groß. Und deswegen haben die bei Europa Hörspiele dazu in Auftrag gegeben. Oder was? Ich glaube, es war Europa. Keine Ahnung. Oder Karussell? Egal. Auf jeden Fall haben die Hörspiele dazu in Auftrag gegeben. Und die haben quasi auch die Figuren dann damit beworben mit den Hörspielkassetten. Aber dann was eigene Stories geschrieben. Also diese Stories gibt's nur in Deutschland. Diese Hörspiel, dieses Hörspieluniversum, auch die ganzen Sprecher und so weiter. Und die haben zum Beispiel einige Sachen wie Teela weiß, dass der Geist von Castle Grayskull ihre Mutter ist. Nennt die Mutter. Das macht die auch nur da. Nur im deutschen Hörspiel. Und es gibt sogar, das ist krass, es gibt immer noch so eine Sammel-Community von diesen Masters-Figuren, die immer noch sammeln, irgendwo in Amerika, die ganz verrückten. Und es gab eine Folge, die hieß Anti-Eternia. Und da war alles so negativ umgekehrt. Eternia, die Guten waren böse und die Bösen waren gut. Und He-Man war dann halt auch so ein schwarzer Typ mit, weiß nicht, roten Haaren oder so. Also so auch der böse He-Man. Und den gab's als Figur und der kommt nur aus dem deutschen Hörspiel eigentlich. Und das gibt es jetzt aber auch für die Amerikaner, für den amerikanischen Markt als Sammelfigur.
Und das, liebe Freunde, passiert, wenn der gelbe Bär reden darf, dann sind wir nämlich völlig weg vom Thema.
Was war das Thema?
Brettspiele. Gibt es Masters of the Universe Brettspiele?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, bin voll davon.
Ja, ich glaube, also zumindest es gab auch Zeitschriften damals in Deutschland auch.
Und das war nicht die Frage.
Da gab es so ein Faltblatt in der Mitte und da gab es bestimmt mal so ein Brettspiel auf der Rätselspielseite.
Okay.
So ein Würfelspiel. Bestimmt. Das ist ein richtiges Brettspiel. Ich meine, gab es zu Ghostbusters auch ein Brettspiel im Prinzip. Insofern, bestimmt gab es da mal ein Brettspiel. Das müssen wir mal rausfinden. Experten.
Du machst das bis zur nächsten Folge. Schreib's dir auf.
Okay.
Schreib's dir auf. Ich rede derweil ein bisschen weiter über das, was ich gespielt habe. Hostage Negotiator.
Mit wie vielen Leuten hast du das gespielt?
Alleine!
Das ist ein Solo-Spiel.
Richtig. Deutsch, glaube ich, der Unterhändler bei Frost Games. Ich habe es aber tatsächlich in der englischen Version mir geholt. Als Probespiel, ob ich dann den Kickstarter backe. Mit allem, was ich dann letzten Endes getan habe. Wo ich inzwischen nicht mehr sicher bin, ob ich das wirklich wollte. Ja, Solo-Spiel, man spielt ein, wie nennt man's? Ja, ein Hostage-Negotiator. Also ein Verhandelsführer bei Geiselnahmen.
Ja, natürlich gibt es ein Master of the Universe-Spiel.
Ja, natürlich, okay.
Also mindestens von
der nächste Folge habe ich dir das aufgetragen. Ich frag das
Snake
ab.
Snake Mountain
ich
frag Rescue das ab. Game, es gibt Battle for Eternia Game, gab's, ja. Mehrere Brettspiele.
Herzlich willkommen bei den Chaosbären, da ist der Name halt Programm. Hostage Negotiator.
Der Unterhändler.
Ist ein Solospiel für eine Person.
Das bei Frosted Games im Deutschen
erschienen. Korrekt, habe ich schon gesagt.
Gut, schönen Gruß an Matthias.
Okay.
Das ist der von Frosted
Games. Ja. Okay. Habe ich gespielt, bin ich nicht besonders gut drin, aber irgendwie habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ist ganz lustig, aber ist jetzt auch nicht so einfach, finde ich. Ich glaube, es gibt andere Leute, die finden das anders, aber bei mir hat es bisher noch nicht funktioniert, irgendwie zu gewinnen.
Also sind alle Geiseln getötet worden oder der Typ?
Nee,
getötet?
Du musst irgendwie die Hälfte der Geiseln retten, sonst hast du halt verloren. Und das habe ich nicht geschafft, offensichtlich. Ja.
Vielleicht musst du weniger Geiseln nehmen lassen.
Was?
Wenn nur zwei Geiseln dabei sind, dann musst du nur eine retten.
Ja, aber das liegt ja nicht in meiner Hand, wo der Geiselnehmer zuschlägt.
Das ist aber schlecht, das ist immer schlechter Verhändler.
Ich bin nur der Verhandler und nicht Verhandler. Der... Ja.
Okay.
Ich bin ja nur der Verhandler und nicht der, der sagt, hey Geiselnehmer, jetzt geh doch mal dahin und nimm da Geiseln, weil da sind nur weniger.
Okay.
Das wäre ja unrealistisch.
Dass du ein Geiselverhandlungsführer bist, ist auch unrealistisch.
Ist richtig.
Du würdest doch nicht aber mal die Hälfte der Geiseln retten.
In der Welt weiß man ja nicht.
Doch, weiß ich, hast du eben gesagt.
Ja, in diesem Spiel, aber das ist ja nicht realistisch. Wer weiß, wie es in der Realität wäre.
Oh je.
Gut. Werde ich noch öfter mal spielen, vor allem wenn der Kickstarter irgendwann tatsächlich kommt, weil ich habe da ja wirklich alles jetzt gebackt. Da gibt es ja dann auch irgendwie Kampagne und pipapo. Wird sicherlich lustig. Dann haben wir zweimal wieder gespielt. Du warst bei mir.
Ich war bei dir.
Irre. Wir haben Star Realms gespielt. Du hast natürlich gewonnen.
Ich habe gewonnen.
Ja, 2-1.
Klar.
Dann haben wir Jump Drive gespielt.
Dann haben wir aufgehört, Star Realms zu spielen, weil ich 2-1 geführt habe.
Genau, weil wir dann was anderes im Weltall spielen wollten. Jump Drive.
Jump Drive ist die kleine Variante von, die einfachere Variante, die simplere Variante von Race for the Galaxy. Quasi eine Einsteiger-Variante, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Was sagst du dazu? Wie hat es dir gefallen?
Meine Erinnerung ist schwach. Ich fand's jetzt nicht so also ich fand's schon relativ komplex.
Okay.
Du hast da dich besser direkt zurechtgefunden.
Ja.
Das war klar. Also das war klar sichtbar.
Ja, das ist ja, es ist halt es ist eine simplere Variante mit den was ja normalerweise bei Race for the Galaxy so ein Rollenauswahlmechanismus und je nachdem welche Rolle kommt. Und so weiter. Und hier ist das Ganze noch was gestrafter und noch was zügiger und das ganze Spiel spielt sich flotter. Kann man durchaus machen, wenn man, ja. Also, hat mir gut gefallen, Jump Drive.
Ja. Müssen wir nochmal spielen.
Ja, gerne.
Dann, was ist denn jetzt passiert? Dann haben wir die ganzen, oder ein paar von den Pecco Games ausprobiert. Diese kleinen Spiele in Kaugummi-Packungsgröße.
Ja, ich kann mich erinnern. Ja, 4 Stück haben wir gespielt.
Genau.
Hue, Bus, Ork und Saw.
So, ja.
Saw, genau, nicht Saw. Saw, dann gibt's da Saw.
Wir haben Saw gespielt.
Ja.
Wir leben beide noch, wir haben es offensichtlich falsch gespielt.
Wir haben beide verloren. Wir leben noch. Oder gewinnen. Nee.
Hue war das, wo man irgendwie so Farben übereinander gelegt hat.
Genau, Hue war so ein abstraktes Teillege-Dingens. Ja, fand ich okay, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also muss ich nicht nochmal haben. Ja. Kann man machen, aber ja. War besser als Ork, was ich, wo man so Schlachtlinien hinlegen musste und die dann gegeneinander kämpfen lassen musste. Und das hat sich für mich, vielleicht weil ich einfach nur zu schlecht war, aber sehr ausrechenbar angefühlt alles. Also war so wenig Glücksfaktor
drin. Deshalb hast du verloren.
Ja. Ja, da habe ich echt auch schlecht gerechnet. Und das fand ich, ja, das fand ich schlechter. Ich war auch überfordert mit Soul. Mhm. Das war ein Sähspiel, wo man so Blumen.
Das stimmt, da warst du wirklich überfordert. Das war gar nicht so schwer.
Nee, aber ich habe nicht so richtig gerallt. Das geht immer so rundenweise, wo man dann dran ist und was hinlegen oder wegnehmen kann und dann wachsen die Pflanzen an der Stelle. Also es wird so einfach so ein Beet halt quasi immer. Man muss dann Blumen. Man hatte Aufträge und musste quasi erfüllen von seiner Farbe, die sammeln, und das habe ich nicht gut gemacht. Und ja, ich habe das, ich müsste das durchblicken. Das habe ich dann zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht. Aber ja, es schien mir, du hast ja die Muster davon besser erkannt, offensichtlich. Ja. Und das war auch gut so. Ja, ist nicht so ganz meins, aber ja. Bus hat mir aber richtig gut gefallen. Also was heißt richtig gut? Also für das, wenn ich eins von diesen kleinen Kaugummi-Dingern kaufen sollte, dann wäre es, glaube ich, Bus, wo man so ein Pickup-and-Delivery-Spiel hat mit seinem eigenen Bus. Man kann es 1 bis 3 Leute kann uns spielen. Ich glaube, das war wirklich. Wahrscheinlich kann man es auch zu viert spielen.
Ich glaube 1 bis 4.
Nee, es ist 1 bis 3, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, man hätte es auch zu viert spielen können, hätte man noch eine Karte mehr für den Bus gehabt und noch ein paar Auftragskarten mehr. Ich glaube, das ist nur an der Materialmenge gescheitert. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich gemerkt, dass es nur bis 1 bis 3 ist, weil das so seltsam mir vorkam. Wir haben es zu zweit gespielt und es war...
2 bis 3.
2 bis 3, ja. Gut. Ja. Ja, alleine spielt man es nicht. Ja, das fand ich witzig. Das war, man muss mit dem Bus halt gut planen, ob man viel Passagiere einlädt, wenig Passagiere. Ich glaube, war es Benzin oder irgendwas? Da war noch ein begrenzendes Element. Gewicht, Benzin?
Nee, du hast, ich glaube, je mehr Passagiere, du bist langsamer geworden. Also Geschwindigkeit war das begrenzende Element. Ja, es kam auf die Karten an, die du genommen hast. Da gab es immer eine Gewichtsangabe und.
Ah, genau, genau. Ja, und dann muss man halt geschickt.
Nicht eine Geschwindigkeitsangabe.
Ich weiß nicht, ich habe das, das halt dadurch das System schneller rausgefunden und bin ich davon gefahren. Das war.
Ja, weil ich halt immer sehr, sehr langsam unterwegs war.
Ja, und ich bin so mittelschnell, glaube ich, unterwegs gewesen und konnte dann gut.
Genau, also, wenn du mehr Leute nimmst, bist du langsamer. Und das ist halt das, wo du eine Balance für dich finden musst, wie es funktioniert.
Und man kann dann auch ein, zweimal noch was umstellen an den Autostraßenstrecken, kann man irgendwie was vertauschen, aber nicht oft. Und ja, das habe ich dann, glaube ich, auch einmal noch ganz geschickt gemacht, damit das für dich ungünstiger lag.
Ja.
Ja, war lustig.
Ja, ist auf jeden Fall immer wieder faszinierend, wie viel Spiel man in so eine kleine Packung mit so wenig Material packen kann. Dann gab es mal wieder einen Freitag mit Zug um Zug in den Behandlungen anderer Spiele.
Zug um Zug oder Zug um Zug Europa?
Nee, Zug um Zug.
Zug um Zug.
Das ist ganz klassische amerikanische
lange Strecken.
Zug um Zug, ja.
Ja.
Dann, das war bei euch, das war irgendein Geburtstag oder so, da haben wir Guess Who gespielt.
Was?
Guess Who? Ich weiß, vielleicht heißt es auf Deutsch anders, das ist das mit diesen Mundklammern.
Mit dem Mundklammern, wo man so Leute umklappt.
Ach so, das ist das. Okay, dann, ja, okay. Ja, okay, alles klar. War ich falsch. Ja, wo man Leute umklappt.
Genau, wo man so Leute nach Eigenschaften.
Nee, weil da warst du auch gar nicht, weil das habe ich nur mit deinem Sohn gespielt.
Ja, okay, ja, siehst du.
Ja, genau, das haben wir gespielt. Das, ja, kann man spielen.
Kann man spielen.
Kann man spielen. Ist
ein Klassiker.
Gewinnen kann man es eher nicht. Nicht gegen Kind.
Nicht gegen Kind, der genau weiß, wie man fragen muss.
Ja.
Ja, ihr kennt das, die Merkmale, sagt man, dann hat der eine Brille und dann sagst du nein und dann klappst du alle mit Brille um.
Ja, und dann habe ich deinen Sohn noch glücklich gemacht, weil ich mir die Monopoly Banking gespielt habe, was sonst wohl keiner mit ihm spielt. Ich möchte es auch nie wieder spielen.
Monopoly.
Ja, Monopoly Banking. Mit diesen Plastikkarten, die man in das Gerät stecken muss, was alles nur noch langsamer macht bei der Geldübergabe.
Und man kann aber weniger klauen, das ist auch doof.
Das ist richtig. Ja, das ist ja vielleicht der Vorteil.
Ja. Das ist gar nicht realistisch, ohne Korruption und Schwarzgeld.
Und am Ende habe ich wirklich nur noch so, okay, ich gebe dir jetzt das und das und das und das und das und das und das, damit das Spiel gleich vorbei ist und ich es nicht mehr weitermachen muss.
Ja.
So, jetzt kommt der Fun-Part. Jetzt, wenn ihr hierhin gesprungen seid, wollt ihr alles wissen über die UK Games Expo.
UK Games Expo.
In Birmingham. Da war ich nämlich auch mit dem Dirk vom Ablagestapel.
Hat er dich gefahren?
Gefahren?
Ja.
Wir sind da zusammen hingeflogen.
Geflogen? Ui, ja. Ui.
Haben uns das mal angeguckt, weil es für beide unsere erste Erfahrung dieser Messe war halt mal eine andere Messe. Wenn ihr es nochmal tagesaktuell hören wollt, könnt ihr nochmal zum Ablagestapel gehen. Da haben wir in der UK Games Expo Folge, haben wir uns jeden Abend im Hotel zusammengesetzt und kurz was aufgenommen über die Tageseindrücke. Hier bekommt ihr jetzt das mit, was man so mit ein bisschen Abstand dann mitkriegt.
Ja, das habe ich mir sogar angehört. Schöne Grüße an den Dirk.
Ja. Angefangen zu spielen haben wir natürlich schon im Flugzeug. Standesgemäß haben wir da gespielt Star Wars Starfighter Battle Book. Also,
ist das Battle das ganz alte?
Es ist ziemlich alt, ja.
Ja, das kenne ich.
Also man spielt, einer spielt einen X-Wing, einer spielt einen TIE Fighter.
Ein TIE Fighter oder ein TIE Interceptor?
Warte, ist das Cover? Ja, ist ein Interceptor. Ja, der wendigere, schnellere. Macht schon Sinn.
Ja, aus Episode 6.
Gab's den ersten? Nee, ist Vader? Nee.
Nein, Vader hat einen TIE Advance geflogen. Vader hat einen TIE Advance geflogen.
Okay. Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Was? Im ersten Teil gab's nur TIE Fighter und einen TIE Advance vom Vader. Im zweiten Teil gab's die TIE Bomber. Also
im dritten Teil. Im vierten Teil, Entschuldigung.
In Star Wars A New Hope
ja.
gab es ein TIE Advance von Vader und sonst nur TIE Fighter.
Ja, okay.
Und im zweiten, also in Episode 5 gab es TIE Bomber und in Episode 6 gab es dann noch die TIE Abfangjäger.
Okay.
Interceptor.
Okay.
Die von vorne dann auch so aussehen wie ein TIE Advanced.
Wie sieht denn der Advanced aus?
Der Advanced hat, der Interceptor hat so dreieckige Flügel.
Ja, ja, ich weiß, wie der Interceptor aussieht.
Und der Vader hat halt so von der Seite, sieht er eher so glatt aus, wie so ein TIE Fighter, dem man nur die Flügel gebogen hat.
Okay, ja.
Und ein bisschen länglicher halt.
Dann, als wir in Birmingham waren, sind wir viel rumgelaufen, haben uns die Zeit vertrieben, weil wir sehr, sehr früh am Morgen in Birmingham waren. Wir wollten dann in ein Spielecafé gehen, in ein lokales. Die haben aber leider immer erst sehr spät aufgemacht.
Also nicht ein TIE-Bomber sieht übrigens so aus. Ein TIE-Bomber sieht übrigens genau wie ein TIE-Advanced aus. Nur hat der zwei Gondeln. Recht.
Ja, stimmt. Hast recht.
Genau.
Einer, wo die Bomben drin sind, einer, wo der Pilot drin ist.
So, du kannst weiterreden.
Ja.
Wollte ich nicht unterbrechen.
Dann waren wir also, irgendwann sind wir angekommen in Meeple Mayhem Birmingham.
Ist das Punkt, ein Laden?
Ist ein Spielecafé.
Ah.
Punktöffnung war natürlich noch nicht offen. Viertelstunde später kamen dann irgendwie ein Junge und ein Mädel aus dem Haus, aus demselben Haus, aus einer anderen Tür, sind einmal rumgelaufen und haben dann aufgemacht und dann sind wir halt rein.
Und das am UK Games Expo Wochenende?
Ja.
Das ist schon schwach.
Ich bin auch von dem Laden selber nicht sehr begeistert. Also ich kann das nicht unbedingt empfehlen. Die Spielauswahl war jetzt auch nicht riesig. So eine gewisse Freundlichkeit und so, die war da auch nicht zwingend gegeben. Es kam dann später ein anderer Typ noch dazu, der war ein bisschen cooler drauf. Der hat dann auch mal gefragt, weswegen wir hier sind und ob wir für die Messe da sind und so weiter und so fort. Aber die anderen weiß ich nicht. Das war irgendwie eher so, ja, als hätten die gerne irgendwie so einen Ort, wo sie sich selber gerne aufhalten. Aber, und dann, ja, kommen halt auch noch andere Leute, wenn es denn sein muss. und später kamen dann noch mehr von denen und dann haben die da auch was gespielt. Aber ja, weiß ich nicht. Also es war jetzt so, also ich kann es nicht zwingend empfehlen, aber soll sich jeder auch sein eigenes Urteil bilden. Wir haben dann gespielt The King is Dead, ein Spiel von, wie heißt der, Per Silvester?
Ja, Per Silvester.
Das fand ich ganz cool, kann mich aber auch nicht mehr an mega viel erinnern, das ist der Spielplan.
Das ist eine Karte von England, die du mir gerade
sagst. Richtig, es ist eine Karte von England, auf der es Regionen gibt, die man versucht zu erobern. Wo sich aber erst am Ende des Spiels, also man kontrolliert die dann, aber erst am Ende des Spiels entscheidet sich im Prinzip, welche wichtig sind. Okay. Man kann das beeinflussen und man kann da drauf hinarbeiten, aber es ist nie so ganz klar.
Okay, so eine Mechanik habe ich auf jeden Fall schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel. Ja.
Fand ich auf jeden Fall ganz cool.
Njet? Ich glaube, es war ein Stichspiel, Njet. Das funktioniert dann auch so, dann sagt man
was.
Nein. Hast du mal Njet gespielt?
Nein.
Okay.
hatte ich noch nie von gehört,
nee, habe
ich noch
nie gesehen.
Okay. Dann haben wir Lanterns gespielt, der Harvest Festival.
Ja, ist das dieses Familienspiel, wo man so auf dem See Laternen hat?
Ja. Man spielt da so ein, weiß nicht, asiatisches Lichterfest, man Lichter eben auf dem See verteilt. Fand ich ganz cool, habe ich mir hinterher, als ich wieder in Deutschland war, auch gekauft, habe ich auch nochmal gespielt. Die App ist auch cool. Kann man auf jeden Fall, also finde ich, ist ein nettes kleines Spiel, kann man relativ zügig auch wegspielen, sieht gut aus und macht schon einfach Spaß. Dann haben wir gespielt Tattoo. Das ist ein Spiel, wo man Drachen kontrolliert und hin und her und
würfelt. Boah, mit Miniaturen?
Ja, wenn runde Steine mit eingravierten Farbdingern für dich Miniaturen sind.
Naja, das macht es eher wieder uninteressant.
Ja.
Das ist dann eher abstrakt aus.
Es ist auch ein bisschen komisch. Und es sieht gut aus. Das hat uns, glaube ich, so ein bisschen angelockt. Das würde, also, ja, hat eine nette Table Presence. Aber ist jetzt, ja, ist halt im Prinzip ein Würfelspiel und die Würfel entscheiden, was du machst.
Mensch, ärgere mich nicht.
Ja, aber ein bisschen mit einem anderen Thema und ja, nee, ist schon anders, aber es ist halt ein Würfelspiel.
Mensch, ärgere dich nicht.
Mensch, ärgere dich nicht, ist auch ein Würfelspiel. Sehr gut, Björn.
Gut.
Dann haben wir natürlich, weil ja einer meiner Aufhänger für die UK Games Expo war, zu dem Star Realms Legends Turnier zu gehen und damit zu spielen, eine Runde Star Realms gespielt. Der Dirk hat natürlich gewonnen.
Gute Voraussetzung.
Ja, so ähnlich lief es dann auch.
Du solltest das vielleicht öfters spielen.
Ja, vielleicht. Es ist schon einfach ein Unterschied physisch zu
spielen.
Digital, ja.
Ja.
Dann, weil ich es noch nie gespielt hatte, Splendor hat der Dirk mir beigebracht.
Ja, das habe ich tatsächlich in der App auch gespielt.
Okay. Ja, da geht das bestimmt ganz gut.
Ja.
Ja, war okay, war jetzt aber. Also ist das, glaube ich, schon ein bisschen älter wahrscheinlich.
Ja, ne? Von den Cowboy. Space Cowboys.
Ja.
Ja. Ich find's zu generisch und du tauschst einfach Dinge immer wertvoller und ja. Also, ja. Muss ich nicht nochmal spielen.
Gut, sind wir uns einig. Ja. Cool. Dann, Björn, kam der große Moment. Meine erste Partie.
Star Realms?
Bärenpark.
Warum? Kann bitte jemand mal einen. Ich habe nichts gegen Bärenpark und ich finde das auch schön, aber.
Ja?
Es ist. Ja.
Was denn?
Alles gut.
Was denn?
Ich werde in letzter Zeit immer nur auf Bärenpark reduziert.
Nein, überhaupt nicht, aber wir sind die Chaosbären und wie kann. Dann muss ja. Ich doch auch mal Chaosbärenpark gespielt haben. Ja, Chaosbärenpark wäre auch ein schöner Name. Chaosbärenpark. Weil.
Da gibt's eine Erweiterung.
Da ist auch Chaos in so einem Bärenpark.
Ja.
Ist ganz cool, ist halt so ein. Puzzlespiel, ja, wenn man dann, also, ne, dann habe ich hier so zwei Flüsse nebeneinander, also realistisch ist das nicht, aber ja.
Du kannst mit der Erweiterung, die jetzt draußen ist, kannst du auch noch so Hochbahnen bauen.
Geil.
Über den Flüssen. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, zwei Flüsse nebeneinander zu haben.
Vielleicht.
Es ist ein tolles Puzzlespiel, also ich mag es sehr gerne. Das ist, finde ich besser als dieses Katzenvergraben Zement Spiel. Wie heißt das? Cottage Garden. Katzenvergraben. Wo man dann dieses Krematorium hat für Katzen.
Ja.
Erfahrene Katzen. Ich mag den Running Game.
Ja, ich hab den schon verstanden. Dann, das war der Donnerstag in Birmingham. Und dann ging's zum Freitag. Und da ging's dann natürlich los mit den ganzen Spielen und den Neuheiten und dem Birmingham, Baby.
Birmingham.
Nein, Birmingham. Burning Man ist was anderes.
Hast du auch Brass gespielt?
Nee.
Das ist ja schade, weil es gibt ein Brass Birmingham.
Ja, okay.
Burning Man. Brass Burning Man.
Brass Burning Man, ja. Krass, Burning Man.
Wir verbrennen
das war doch immer schöner. Krass, Burning Man. Alter, Dude. Und das mal mit einem Spiel darüber.
Alter?
Dude. Krass, Burning Man.
Vielleicht gibt's das schon. Ein Hippie wird das schon erfunden haben. Ich habe da ein Spiel in meinen Gedanken gehabt.
So, das war, also da sind wir da, da hatten wir, Dirk hatte sich Termine gemacht mit irgendwelchen Menschen. Unter anderem Ignacy Trevicek.
Den kenne ich.
Ja, der sein neues Spiel vorgespielt hat, Imperial Settlers, Empires of the North.
Ja.
Was ich tatsächlich sehr cool fand. Ich kenne Imperial Settlers nicht, von daher kann ich da überhaupt keinen Quervergleich angeben.
Heißt wie 51 State.
Ja, kenne ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Aber Imperial Settlers, Empires of the North hat mir sehr gut gefallen. Also das würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken und eventuell auch zulegen.
Wir sollten das mal spielen. Ich habe das da hinten stehen und immer noch nicht gespielt. Ich habe irgendwie Imperial Settlers.
Das, ja, aber
Imperial nicht, Settlers, nein, nicht ja. Empires of the North. Ist das Würfelspiel auch?
Man arbeitet mit Würfeln, aber man würfelt sie nicht.
Okay.
Vielleicht würfelt man sie auch, aber man benutzt sie eigentlich eher zum.
Ja, das ist das nicht. Es gab noch ein Roll and Write.
Nee, das ist nicht. Genau, das ist auch, gab's da auch, aber das habe ich nicht gespielt.
Ja, jetzt ist das eine Verbesserung vom Imperial Settlers, glaube ich, das Regelwerk einfach nochmal.
Das kann gut sein. Ja, er hat auch gesagt, Ignacy Trevicek hat auch gesagt, also Imperial Settlers, dem würde man heute das Alter auch durchaus anmerken, wenn man das heute spielt und das ist jetzt schon eine modernere Version. Da kommt jetzt, glaube ich, auch für Essen dann direkt schon eine Erweiterung raus. Mit noch mehr Inseln. Also es ist ganz cool, man spielt verschiedene Wikingervölker, die ja verschiedentlich veranlagt sind. Also es gibt Seefahrer, es gibt Plünderer und so weiter. Und hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Da war ich auch relativ gut dabei. Ja, ich habe sogar gewonnen mit. Und das war auch sehr cool, dass der dabei war und man den kennenlernen konnte und ihm mal die Hand schütteln konnte und Danke sagen konnte mit dem Peter, der das Tabletop Together Tool gebaut hat.
Sehr gut.
Das war sehr cool.
Und Ignacio.
Und Ignacio.
Sehr cool.
Und Dirk.
Prominente. Und Dirk.
Und Dirk, ja. Genau, das war außerhalb, da mussten wir in irgendeinem Hotel, haben wir es in so einer Lobby gespielt, war ganz lustig. Dann haben wir auf der Messe selber, haben wir Villagers gespielt, das ist irgendwie so ein, ich glaube so ein halber Hype-Titel, habe ich auf jeden Fall viel von vorher gehört, haben wir so ein bisschen angespielt mit einer Demo-Dame, die das erste Mal erklärt hat. Und ja, weil konnte ich mich jetzt nicht großartig für begeistern. War auch so ein Spiel, wo man ja Karten vor sich auslegt und dann sich andere Karten nehmen darf, sich immer weiter verbessert und dafür dann irgendwann Gold kriegt. Und ja, weiß ich nicht. Ach stimmt, wir waren Donnerstagabend, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Wir waren ja Donnerstagabend und deshalb kannten wir teilweise auch schon Spiele noch auf der Presse-Preview. Von der UK Games Expo. Das war ganz cool. Da konnte man dann, hatten die halt so eine, sagen wir mal, eine Viertelhalle, wo die Tische standen, wo die Publisher ja schon mal die Spiele aufgebaut haben, wo man ein bisschen mit denen quatschen konnte. Nicht unbedingt spielen, aber wo man sich mal erklären lassen konnte, worum es geht. Und da hatte ich halt ein Spiel, was ich irgendwie auf meiner Liste hatte, was mich interessierte, auch schon mal angeguckt. Und das haben wir dann auch relativ direkt dann eben am Freitagmorgen gespielt. Und das ist mein Übertitel von dieser Messe, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal auf Deutsch kommt, das ist Bosk. Zu Deutsch wäre das dann Gestrüpp oder Gehölz von...
Ich dachte, das wäre der Kopfgeldjäger aus Star Wars Episode 5. Ja, das
schreibt es ja mal mit 2S.
Ich weiß.
Und von wie heißen sie, Floodgate Games, die Sagrada unter anderem auch herausgebracht haben auf Englisch.
Ja.
Und das ist einfach ein sehr schönes Spiel und es ist relativ einfach, aber doch komplex genug, dass es einen reizt. Aber es ist auch Zufall dabei. Und ja, es ist einfach ein tolles Spiel. Guckt es euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich find's super.
Bosk. Sind da Echsenmenschen bei? 2 Meter
hoch? Nein, es geht um Bäume. Es geht um Bäume, die man, ja, auf Wanderwegen platziert. Also es ist im Prinzip ist es eingeteilt in 4 Phasen, in die 4 Jahreszeiten. Im Frühling wandert man da entlang, stellt seine Bäume aus, also 2 bis 4 Spielerspiel, hat 2 verschiedene Seiten vom Spielplan, eine 2-Spieler-Version und eine 3- und 4-Spieler-Version. Auf der 2-Spieler-Version sind die Quadrate, auf denen man arbeitet, einfach ein bisschen größer.
Also das Spielfeld kleiner.
Genau. Die Auflösung ist kleiner. Und ja, also im Frühling stellt man seine Bäume auf. Die Bäume haben, man hat jeweils 2 Bäume mit den Werten von 1 bis 4, also insgesamt 8 Bäume. Die stellt man auf und versucht dann auf den Reihen eine möglichst hohe Punktzahl zu haben. Denn im Sommer wird dann gewertet und jede Reihe und jede Spalte wird abgearbeitet und immer derjenige, der die Höchstpunktzahl hat, also die Punktezahl, die auf den Bäumen draufsteht, kriegt dafür Punkte. Wenn er alleine ist, kriegt er mehr, also wenn er alleiniger Erster ist, kriegt er mehr Punkte, als wenn es jetzt noch einen zweiten und einen dritten gäbe, die dann auch noch Punkte kriegen. Also die erste Wertungsphase ist dann der Sommer, dann kommt der Herbst, da verlieren die Bäume ihre Blätter und dazu hat man hat 8 so Pappblätter mit den Werten von 2 bis 8. Derjenige, der nach dem Sommer die wenigsten Punkte hat, darf die Windrichtung bestimmen. Da gibt es so eine Platte, die man daneben legt, die dann für die folgenden 8 Runden die Windrichtung bestimmt. Das darf sich halt der mit der schlechtesten Punktzahl aus der Sommerrunde darf entscheiden, an welcher Seite des Spielplans dieses Plätzchen angelegt wird. Und kann damit eben beeinflussen, wo es jetzt lang geht. Und dann,
die haben pro Jahreszeit nur eine Windrichtung. Die ändert sich nur einmal pro Jahr?
Nein, die ändert sich im Herbst. Dauernd.
Okay. Also, vielleicht ist das nicht die Erde, auf der das spielt, sondern Trandoshan. Das ist der Primal Planet.
Ja, ich weiß.
Du bist genervt.
wenn ich dir was erklären will, was nicht zu meinen Spezialitäten gehört, aber es ist ein tolles Spiel.
Okay.
Es liegt mir am Herzen.
Gut. Photosynthesis ist es aber nicht.
Weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt.
Okay.
Aber der Vergleich kommt ja immer wieder, ich glaube nicht.
Ich glaube, Photosynthesis ist ein sehr knallhartes Spiel und das hört sich jetzt nicht ganz so knallhart an.
Nee, also es, wie gesagt, wenn ich es mal erklären könnte, würdest du auch erfahren, wie es funktioniert. Also im Herbst verlieren die Bäume ihre Blätter. Im Herbst wird das Ganze ein Area-Control-Spiel, weil dieses Spielbrett hat 8 verschiedene farbige Regionen und du versuchst, analog zum Frühling, wo du ja versucht hast, die Linien zu beherrschen, im Prinzip versuchst du jetzt, die Areas zu kontrollieren. Und da die, so viele Blätter wie möglich deiner Bäume abzuwerfen. Dafür hast du diese Pappblätter mit Werten von 2 bis 8 und einem Eichhörnchen. Und du nimmst dann deine Bäume. Es fängt dann an im Herbst mit den Einerbäumen erstmal. Also jeder muss dann eines seiner Einerbäumchen nehmen. Darf sich dann frei selektieren einen Blattwert und wirft dann so viele Blätter ab, wie dieser Blattwert hat, in die Windrichtung. Und das machen dann halt alle Reihe um. Dann geht's weiter mit den Zweierbäumchen, den Dreierbäumchen und den Viererbäumchen. Und danach darf man sich das dann nochmal frei aussuchen für die anderen 1, 2, 3, 4 Bäumchen. Und da kommen dann halt verschiedene Taktiken zu tragen. Du wirst natürlich ein bisschen auch kontrolliert von der Windrichtung, weil du wirst jetzt nicht das Achterblättchen nehmen, wenn du nur 2 in die Richtung auslegen kannst. Wenn du ein anderes Blatt oder für jedes andere Blatt, das du überdecken willst, kostet sich das ein weiteres. Also Türmchen bauen kann man dann, aber es ist halt sehr, sehr, sehr teuer. Und das Eichhörnchen kannst du als Abschluss nehmen, dass dann keiner mehr da drüber noch was legen kann. Mhm. Und im Winter werden dann halt die 8 Regionen ausgewertet, wieder mit einem Punkteschlüssel. Und am Ende hat man einen sehr bunten Spielplan, einen sehr schönen Spielplan und ja, und eine Punktzahl.
Und die Bäumchen sind auch so Papp zusammen.
Genau, ja. Ja. Und die werden dann halt runtergenommen, wenn man seine Blätter dieses Baumes verteilt hat, damit man den dann nicht wieder
benutzt. Zyklus des Lebens.
Genau.
Ja, und hat man am Ende ein schönes Spielfeld. Das ist ja auch bei Carcassonne, genau. Ist das ja auch genau sowas. Am Ende freut man sich immer.
Ja, da liegen dann lauter viele bunte Blätter
und Bäume
uns verteilt. Ja. Einziger Kritikpunkt, den ich bei dem Spiel habe, wo ich echt nicht weiß, was die gemacht haben, die Orangen und die roten Bäume und Blätter, die sind so farbtonmäßig, sind die sich zu ähnlich. Also wenn du da nicht richtig gutes Licht hast oder, weiß ich nicht, jemanden, der vielleicht so eine Farbschwäche hat beim Sehen, dann wird das richtig schwierig. Die haben zwar unterschiedliche Formen, die Blätter, aber ja, schwierig.
B-O-S-K,
Bosk. Genau, Bosk. Kommen wir sicher nochmal irgendwann drauf zu sprechen, wenn mal Richtung Essen dann klar ist, ob das da auftauchen wird oder so, oder ob es vielleicht mal Deutsch kommt. Ich werde da wieder drüber reden. Ich werde es zu meinem Top-Tipp machen wahrscheinlich.
Top-Tipp,
ja. Habe ich mir dann auch direkt am Samstag dann, glaube ich, da gekauft und mitgenommen.
Ah, du hast das.
Ja.
Gehölz vielleicht eine gute Übersetzung?
Ja, muss man mal gucken. Ist halt ein bisschen sperrig. Ich wusste auch nicht, dass, also Bosk war für mich erstmal so ein Kunstname. Ich habe dann irgendwann mal aus Spaß irgendwie nachgeguckt, ob das irgendeine Bedeutung hat. Ja, das, sie passt auch zum Spiel. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr gut.
Dann haben wir Periodic, A Game of the Elements gespielt. Ein Spiel, was ich gekickstartet hatte. Wo ich wusste, das kommt bald auch. Wo ich einen der Designer kenne aus meiner Star Realms Community. Und wobei ich das gebackt hatte, bevor ich wusste, dass er dabei ist. Und ja, wollte ich einfach mal spielen, damit ich mir die Regeln erklären lassen kann, damit ich die später nicht lesen muss. Ist viel einfacher, als ich mir das vorgestellt hatte vom thematischen her. Also man spielt, der Spielplan ist das Periodensystem,
okay,
der Elemente. Und ja, da bewegt man sich drauf nach tatsächlich den realen physikalischen Vorgaben. Also ist die, wie heißen die denn? Die Zahlen, die haben Namen.
Ordnungszahlen,
ja, also, ja, aber es geht mehr um die
Elektronen auf der Außenhülle.
Ja, genau. Irgendwie so, also, man bewegt sich da, da also, das ist vom, wie heißt der Verlag nochmal? Steht hier nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Ist auf jeden Fall ein Verlag, der auch immer seinen Spielen so ein Science Behind the Game Büchlein beilegt. Ich habe davon auch Subatomic. Das habe ich auch zu Hause. Das habe ich allerdings noch nicht gespielt. Und ja, die sind halt so Genius Games heißen die genau. Die ja machen solche wissenschaftlichen Spiele und das war auch sehr cool. Da kam dann irgendwann ein Vater mit einem Kind vorbei und meinte, ich krieg's nicht mehr hin. Ist im Ablagestapel, hat der Dirk das aber auf jeden Fall wiedergegeben. War
gut.
Ja. Chaos, genießt es. Werden in Deutschland übrigens immer von Feuerland übersetzt. Okay. Die Spiele.
Und dieses Mal hoffentlich auch.
Ja, gibt's, ist auf jeden Fall angekündigt. Also habe ich schon gesehen. Dann haben wir Drop It gespielt. Das ist so ein man spielt in so einem Viergewinnkasten mit, wie heißen diese Dinger, weißt du das? Tangram?
Ja, sind es Tangram-Teile.
Tangram-Teile, ja. Und wirft die da rein und es gibt immer, also es ist halt so, ja, so ein durchsichtiges
Plexiglaskasten?
Genau, so ein durchsichtiger Plexiglaskasten und da wirft man halt diese Tangram-Teile rein, da sind immer kreuz und quer so Linien und wer zuerst an so einer Linie ankommt, der bekommt Punkte. Dabei darf man außen aber bestimmte Farben, also die Teile haben verschiedene Farben und außen an diesem Plexiglaskasten gibt's auch Farben und man darf nicht gleiche Farbe an gleiche Farbe darf nicht dran kommen. Weil sonst wird es nicht gewertet.
Ja, okay.
Ist ein ganz lustiges Spielchen.
Aber ist ein Geschicklichkeitsspiel, ja.
Ja, Geschicklichkeit, also wenn du meinst, dass da Geschicklichkeit bei ist, wenn du so ein Ding da oben reinwirfst, wo es dann rauskommt, ist auch viel Zufall bei, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall auch lustig, weil irgendwie kommt nie das raus, was man will. Dann haben wir One Key gespielt. Oh, das ist halt so ein Formenspiel, hat mich jetzt nicht so richtig umgehauen. Ist aber, glaube ich, auch ein relativ bekannt, wenn man sich so Listen und sowas anguckt. Ich fand es jetzt nicht so mega gut. Es ist schon ganz lustig. Man versucht halt. Ja, man hat so Plättchen in verschiedenen Formen, ganz wild ausgeschnitten, wo ganz abstruse Sachen drauf sind, wie zum Beispiel ein Miniaturauto, in dem ein Gnom sitzt und eine Party feiert oder so. Und man versucht dann, also einer, es ist ein kooperatives Spiel und einer ist der, der diese Karten sieht. Also der sich eine, also da liegen 9 oder 12 Karten in der Mitte aus. Der Master sagt für sich, das ist jetzt die, auf die ich euch hinweisen will. Und dann zieht er 3 neue Karten, setzt die verdeckt vor sich auf, da gibt's so einen Sichtschutz, und entscheidet sich dann für jede dieser 3 neuen Karten, ist die genauso wie die, die ich mir ausgesucht habe, ist die ungefähr so oder ist die gar nicht so.
Ah, okay.
Legt dann jeweils einen Marker verdeckt dahin, dreht das Ganze dann um, und dann dürfen sich die anderen zusammen aussuchen, welche dieser 3 Karten, für welche dieser 3 Karten sie jetzt wissen wollen, ist es so oder ist es so. Und dann, also dürfen sich nur eine davon aussuchen.
Okay.
Dann wird aufgedeckt der Marker, also ne, wie ist es, genauso, ähnlich oder gar nicht. Und anhand dessen müssen sie dann 3 von denen, die in der Mitte liegen, ausschließen, die es nicht sein können. Also du versuchst immer weiter rauszukriegen, was das jetzt ist. Es kann die Form sein, es kann irgendwas, was da drauf ist, sein. Also auch die Form
dieses Plättchens. Das macht man dann mehrere Runden,
bis du noch eins übrig ist. Und oder man vorher schon falsch lag, also schon das Richtige ausgeschlossen hat im Prinzip, weil dann hat man ja keine Chance mehr zu gewinnen.
Hört sich komplizierter an, wenn man die Eleganz eines Just Once sieht.
Ja, hat aber auch nichts miteinander zu tun.
Ja, es ist so ein Dixit
von mir, genau,
oder? Ja, aber Gut, Dixit hat halt diesen, wir suchen das raus, was er sich ausgedacht hat mit seinem Hinweis, aber ja.
Aber Dixit ist nicht kooperativ, oder?
Nee, Dixit ist nicht kooperativ.
Und das ist eben schon kooperativ.
Ja, okay.
Das ist auch immer nur so.
Ja, Just One ja dann auch. Ne?
Ja.
Gut.
Ja, gibt's auch eine App für, die wir nicht verstanden haben, das Patch dann daneben, aber wir haben es nicht hinbekommen. Ja, haut mich jetzt nicht um. Ja, das ist halt, wie gesagt, dieses Dixit, Just One, dieses Prinzip, das gibt's halt jetzt inzwischen auch so oft und so viel.
Ja. Fast wie ein Uno-Klon. Naja, ein bisschen was Eigenes hat's ja dann schon.
Was wir dann noch gespielt haben, war Pandemic Rapid Response oder schnelles Einsatzteam, wie es auf Deutsch heißt und inzwischen auch bei mir zu Hause im Regal steht. Ja, das Echtzeit-Pandemic, das wohl gar nicht mehr so viel zu tun hat mit Pandemic, von Clanku?
Ist das der Autor oder der Verlag?
Der Autor, dieser Echtzeitmensch, der auch Fuse gemacht hat, der auch Flatline gemacht hat, der auf jeden Fall sehr viel Spiele mit Echtzeit-Faktor macht, ist, ja, wie gesagt, ist für mich so cool gewesen, dass ich es mir inzwischen geholt habe. Geht sehr, sehr zügig, weil es halt diesen Echtzeitfaktor hat. Ich glaube, es hat noch kein Spiel über 20 Minuten gedauert, was ich davon gespielt habe. Kooperativ natürlich. Man versucht, man ist in einem Flugzeug und versucht, Städte der Welt zu beliefern, um ihnen zu helfen. Muss sich das vorher erwürfeln. Und es ist, ja, es sieht gut aus. Es ist sehr schön. Es ist sehr zügig gespielt, es ist kooperativ, es ist hektisch. Ich glaube, die coolste Partie hatte ich später mit dem Dirk dann, der sich das auch geholt hat, aber gut, der ist ja auch Pandemic-Fan, wo wir wirklich an einem Würfelwurf am Ende gescheitert sind, weil wir nicht das gewürfelt haben, was wir haben wollten. Und ich habe es letzte Woche auch nochmal in der Freitagsrunde gespielt. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also zu viert ist es deutlich schwerer als zu zweit offensichtlich, weil man alle erstmal unter einen Hut bekommen muss. Die Demo-Runde war auch ein bisschen chaotisch. Naja. Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Aber denke ich mal, aufgrund des Echtzeitfaktors ist das auch nicht für jedermann was. Dann haben wir gespielt, ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat, den lieben Dirk. Azul. Wir liefen so dann vorbei, ich sagte, ich habe es noch nie gespielt, er sagte, ja, dann komm. Und dann haben sich noch zwei Engländer zu uns gesetzt, die mitspielen wollen, die irgendwie am Vormittag die Azul-Fortsetzung schon mal gespielt haben, aber Azul selber auch noch nicht kannten. Ich finde, aber das ist jetzt auch nur so ein Ersteindruck natürlich, aber ich finde da jetzt nichts Besonderes dran. Ich finde halt, ich habe es so beschrieben, es ist ein Spiel, das dich in deinen Möglichkeiten, je weiter es fortschreitet, immer mehr einschränkt. Genau. Und das finde ich halt komisch. Also am Ende hast du dann die Möglichkeit, entweder es funktioniert, also es kommt jetzt das, was du brauchst, oder nicht. Oder es hat dir schon irgendjemand weggenommen, aber du hast jetzt nicht mehr so eine große Entscheidungsgewalt darüber, was passiert.
Ja, es sei denn, du planst gut vor und guckst, was die anderen machen und guckst auf, was die anderen gehen. Aber das ist dann halt schon das nächste Level, wenn du das dann so spielen willst, kannst du so spielen, aber dann ist es halt, ja, ansonsten halt eine schöne Haptik.
Ja, durchaus, aber wobei ich jetzt den Spielplan auch nicht besonders, ich finde diesen Spielplan auch nicht so toll. Also
nee, ich sag ja Haptik, nicht Optik.
Ja, den finde ich auch haptisch nicht so schön.
Du fasst ja nur die Steine an.
Nee, ich fasse auch den Spielplan an.
Okay.
Du bist aber spätestens dann, wenn ich ihn aus der Packung hole.
Okay.
Gut.
Aber es ist rund.
So ein schlechteres Runde. Spiel haben wir danach noch gespielt, Super Punch Fighter, was ein, ja, so ein Street Fighter Spiel im Prinzip sein soll, aber es ist wirklich nicht der Rede wert. Also, wenn euch das, fanden wir nicht gut.
Die meisten Prügelspiele, die ich so kenne, sind so Kartenspiele, wo man so Kombos blocken muss.
Ja, so ähnlich war es auch.
So wie Yomi.
Fällt mir gerade nicht ein. Oder Yomi 2. Nee, keine Ahnung. Also fand ich nicht so toll. Das war der Freitag dann schon. Dann sind wir dann noch so ein bisschen rumgelaufen. Ich glaube, Freitag hatte der Dirk auch sein. Nee, das war erst am Samstag sein Megagame. Das haben wir dann halt noch so ein bisschen durchgewandert. Das Konzept da von der UK Games Expo ist ganz cool. Die haben halt so 1,5 Hallen, wo du frei einfach spielen kannst, wo Tische sind, wo abends dann auch so eine oder auch den ganzen Tag so eine Spielebibliothek. Das ist halt so ein Spieleladen irgendwo aus England, der da dann halt auch präsent ist und Spiele mitbringt, die man dann spielen kann. Du kannst natürlich auch die Spiele spielen, die du gekauft hast. Da gibt es auch dauernd Turniere, die halt noch veranstaltet werden. Verschiedene, Keyforge war riesig groß. Ja, also es ist eine sehr coole Atmosphäre. Im Prinzip ist die Messe selber sind nur einer, also es sind insgesamt 3 Hallen, aber 1,5 Hallen sind zum Spielen, pur zum Spielen, oder 1,5 Hallen sind halt Ausstellung.
Mhm.
Und es ist sehr entspannend, sehr cool, und ich bin wirklich gespannt, wie das dieses Jahr in Essen wird, weil da gibt's ja auch die eine oder andere Sache, die in die Richtung geht.
Ja, die Preview Night, von Mittwoch auf Donnerstag.
Ja, und ich weiß zum Beispiel auch nicht, die haben ja das Meet and Play, wird ja dieses Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, auch deutlich größer. Ich habe was von 900 Quadratmetern gelesen.
Ja, die haben wohl einen eigenen Saal dafür. Ja. Das ist an einem Freitag, genau. Aber ja, da kannst du dann auch spielen. Du hast ja auch so ein bisschen Spielfläche. Die ganzen Verlage haben ja überall an ihren Ständen Spielfläche.
Ja.
Und dann, ja.
Aber es ist natürlich, also die UK Games Expo ist natürlich auch wesentlich kleiner als Essen, deshalb ist es auch deutlich entspannter, und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, und wir haben auch schon für nächstes Jahr das Hotel gebucht. Wir werden wieder da sein. Dann der Samstag hat angefangen mit Six Gun Showdown. Das ist ein Zweispielerspiel, was ein Western-Duell simuliert. Jeder hat 6 Karten vor sich, stellvertretend für seine Patronen im Prinzip. Die werden verdeckt hingelegt. Also man legt sie selber hin, aber verdeckt. Also es hat so ein Memory-Part. Und dann deckt man die auf und kann entweder damit sich schneller machen oder den anderen behindern. Oder wenn man halt eine Patrone aufdeckt, dann kommt es zum Duell. Und dann muss derjenige, der die Patrone aufgedeckt hat, entweder ganz schnell eine Karte des Gegners berühren, oder der Gegner muss halt schnell diese Patrone berühren. Und derjenige, der das zuerst schafft, der schießt. Mit seinen ganzen Eigenschaften, die er sich halt vorher freigeschaltet hat. Ja, und das ist ganz cool. Das lief dann auch auf Kickstarter. Das habe ich mir dann, habe ich auch gebackt. Ich habe aber tatsächlich auch von dem Autoren freundlicherweise eine Preview-Version bekommen.
Hm.
Und da habe ich Bock drauf. Das ist halt auch super schnell, also da bist du auch in 3 Minuten durch im Prinzip mit so einem Spiel.
Sehr gut.
Aber es ist halt so ein bisschen, Reflex ist auch benötigt.
Und, Reflex. Duell im Wilden Westen.
Ja, und es gibt 6 verschiedene Charaktere, glaube ich, die auch nochmal verschiedene Stärken und Schwächen haben. Also der eine ist vielleicht per se einfach schneller, der andere kann ein bisschen mehr einstecken und so weiter und so fort.
Hört sich spannend an.
Ja. Dann haben wir gespielt Team 3. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest. Das sind so im Prinzip so große, sehr haptische Tetris-Steine. Und das die Idee dahinter ist, du musst mit diesen Tetris-Steinen eine Figur nachbilden, die auf einer Karte ist, die du ziehst. Der Trick ist aber, derjenige, der die Karte zieht, ist der Einzige, der sie sieht.
Ah, ja, okay, doch.
Derjenige, der das Ding baut, hat die Augen zu.
Mhm.
Und der Dritte kriegt vom Ersten, also von dem, der die Karte sieht, beschrieben, was der Blinde machen soll.
Ja. Die 3 Affen.
Nee, der kriegt's nicht beschrieben, der kriegt's pantomimisch dargestellt. So, und genau. Und der Mittlere muss dann nämlich per Sprache demjenigen, dem das baut, beschreiben, was er tun soll mit den Dingern.
Einer kann nicht sehen, einer kann nicht hören und einer kann nichts sagen.
Ja,
habe ich von gehört.
Ja, ist
wahrscheinlich im Ablagestapel.
Wahrscheinlich ist ein, weil der war auch sehr, der hatte davon, glaube ich, gar nichts gehört vorher und war dann sehr begeistert, hat sich dann da noch eine Demo-Copy erquatscht am Ende.
Sehr schön.
Ja. Und gibt's
schöne Grüße an den Tobias an dieser Stelle. Er hat mich gerade dran. Tobias? Mit dem wir auf der Schule waren?
Ja, okay.
Ganz blond?
Ja,
ich weiß. Hat sich auch immer alles erquatscht?
Ja. Erst so, ja, okay.
Also alles?
Ich dachte, du wüsstest jetzt, dass er zuhört.
Nein. Ich hoffe.
Nee, aber nicht so, Herr Quatsch. Der Dirk hat schon auch dafür bezahlt, aber aber ach, ein bisschen Tobias. Weniger. Ja. Auch bei Brain Games haben wir dann noch Snowman Dice gespielt. Das ist auch so ein kleines, schnelles Spiel, wo man würfelt. Auf diesen Würfeln sind unterschiedliche Symbole. Also es sind 5 Würfel. Und du versuchst mit dreien davon einen Schneemann zu bauen. Also du hast halt den Unterkörper, den Oberkörper und den Kopf, ja, die du erst würfeln musst, um sie ja dann hinzustellen. Du hast dadurch natürlich immer weniger Würfel. Dann musst du noch irgendein Symbol würfeln und dann musst du deinen Schneemann zur Mitte schieben, zu so einem Plättchen. Und in der Zeit, also du musst es auch laut ansagen, und in der Zeit, in der du den da hinschiebst, dürfen die anderen mit ihren Würfeln versuchen, den wegzuschnippen. Es ist ein cooles Spiel. Es geht auch super schnell, natürlich 5 Minuten bist du durch, wenn überhaupt. Lustig. Kann man auch gut mit Kindern spielen, denke ich. Und nimmt nicht viel Platz weg, ist in so einem kleinen Säckchen drin. Ist auch ein cooles Spiel.
Sehr gut.
Ja. Dann haben wir Deadly Doodles gespielt. Das ist halt so ein Roll and Ride, wo man in den Dungeon geht und da Schätze versucht zu verbinden und dem Drachen auszuweichen und Monster zu besiegen. Roll and Ride sind ja jetzt gerade auch sehr, sehr viel irgendwie präsent.
Oh ja.
War ganz lustig, aber jetzt auch nichts besonders Tolles. Dann Paras ist ein, hatte ich mir vorher mal rausgeguckt, ist ein Spiel, was auf so einem 5x5er Holzbrett also gespielt wird. Was für mich der Kniff war, weshalb ich das mal angucken wollte. Du hast da Truppen drin mit kleinen Holzwürfelchen, die du so im Risikoprinzip von einem Sektor zum nächsten ziehen kannst.
Ja.
Wie kommst du da drauf, wie viele du weiterziehen darfst? Du würfelst auf dieses Spielbrett.
Ja.
Und das, wo der Würfel hinfällt, dahin darfst du deine Truppen abwerfen, sozusagen. Deshalb Paras, also Fallschirm. Und wenn du in den gegnerischen Bezirk wirfst, dann kannst du da halt so viele Truppen. Dann war das nochmal anders. Da gab es nämlich auch nochmal einen Kniff. Wenn du in den gegnerischen Sektor eindringen willst, sagen wir mal, du hast 4 Truppen in einem Sektor, also 4 Holzklötzchen in einem Sektor, ich versuche mit 5 da reinzukommen, dann hast du. Und ich nehme dann einen Würfel. Nee, Quatsch, genau. Ich bin neben dir mit 5 Truppen.
Ja.
Du hast 4 Truppen drin. Ich nehme einen Würfel, drehe den auf eine Seite von 1 bis 5.
Ja.
Weil mehr geht nicht, weil ich noch 5 habe.
Ja.
Und du hast jetzt 4 Versuche zu erraten, was ich für eine Zahl hingelegt habe.
Okay.
Und für jedes Mal, wenn du es nicht errätst, verlierst du einen.
Okay.
Deiner. Und wenn du es errätst, dann ist der Angriff halt abgewehrt.
Und so viel würdest du dann auch verlieren, wenn du gewinnst.
Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das kann gut sein.
Also du hast einmal ein Element, wo du was runterfallen lassen musst, also quasi ein Geschicklichkeitsglückselement.
Zum Beispiel auch, wenn du jetzt mit dem Würfel irgendwie ein Steinchen vom Spielbrett beförderst, dann ist der halt weg.
Okay.
Ganz lustig.
Rums spielt sich so ähnlich mit dem Würfeln wegschießen. Und dann hast du noch dieses Element, wo du den anderen schätzen lassen musst.
Genau.
Das ist so ein Kampfradmechanismus wie bei Thais oder Dune.
Ja.
Das sagst. Ja. Na, so ähnlich halt zumindest.
Also ich fand's,
bietet man mit seinen Truppen mehr oder weniger gegeneinander.
War auch ein Kickstarter. Ja. Ich fand's ganz interessant. Hat mir dann am Ende nicht so gefallen, weil dann, also die Quadrate haben alle irgendwelche Ländernamen und es ist dann schon sehr militärisch im Prinzip in der Veranlagung. Da hätte man wahrscheinlich auch was anderes draus machen können. Hat mir jetzt einfach nicht so zugesagt vom Thema. Ich fand die Mechaniken cool. Es ist natürlich relativ teuer, weil es halt irgendwie handgemacht ist. Also, es geht wahrscheinlich. Also 45 Pfund hat es, glaube ich, gekostet. Aber es ist dann halt auch so eine Holzkiste, die du dann hast.
Ja gut, aber für 45 Pfund, da will der durchschnittliche Spieler halt schon auch ein tieferes Spiel
haben als so ein
Schätz-Schnips-Spiel.
Ja, ja.
Wie viel kostet das Schneemann-Spiel? 50?
Nee.
Okay.
Also es war ja jetzt auch ein anderer Verlag dann. War auch Kickstarter, Paras habe ich mal nicht gebackt.
Okay.
Auch ein Kickstarter, aber erst im September, weil alle verdammten Kickstarter, also viele verdammten Kickstarter, die man da sich vorab schon mal angucken konnte, starten im September, war Sumo Gnomes.
Sumo Gnomes, das hört sich nach einem interessanten Thema an.
Ja, es sind halt kleine Sumo-Gnomes, die kämpfen. Du hast ein Spielbrett, Ja, die Gnomes werden auch durch Würfel dargestellt. Wie ging denn das? Und du kannst verschiedene Aktionen ausführen und versuchst halt immer den anderen Gnom vom Brett zu drängen. Ich fand's ganz cool. Das Coolste war allerdings diese Preview-Version, weil die auf so einem auf so einer Baumstammscheibe gespielt wurde, mit so großen Würfeln. Also war haptisch sehr, sehr schön. Das richtige Spiel ist dann leider deutlich kleiner. Also ist auch cool zum Mitnehmen und so, aber es ist natürlich haptisch nicht mehr so cool wie diese Demo-Version.
Das ist das, wo man auf der Messe auch die Messe-Babes nicht dazu kriegt.
Ja, nur anders.
Nur anders.
Ja. Ja, wenn es günstig ist, weil so groß ist es dann am Ende nicht, werde ich mal zuschlagen. Das ist ganz, ganz cool. Ist mal was anderes. Ja, auch so diesen, ne, meinen Sporttick bedient es ja irgendwie mit dem Sumo-Part.
Ja, okay. Ja. Wir reden uns das dann ein, dass einfach überall ein Sportthema dabei
ist. Naja, Sumo, was ist es denn, wenn nicht Sport?
Kultur?
Sport.
Ist Sumo Sport?
Sportkultur.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mal eine Reportage gesehen über
ja.
Über jemanden, der diesen Sumo-Sport umgekrempelt hat, ein aus Amerika stammender Sumo-Ringer, der hat einfach irgendwie die Technik umgestellt. Ähnlich wie Dirk Nowitzki beim Basketball.
Hat die Technik umgestellt?
Ja, und dann mussten alle.
Fadeaway hat er gemacht, ja.
Ja, und dann, ja. Dirk Nowitzki halt auch. Nee, aber so gab es auch so einen amerikanischen Sumo-Typen, seitdem mussten alle anders Sumo kämpfen, um mithalten zu können. Das war sehr interessant.
Ich habe mal eine Reportage gesehen, was passiert, wenn man einen Sumo-Ringer in ein Eishockey-Tor stellt, weil der ja viel abdeckt.
Ja.
Und alle immer meinen, das kann ja so schwer nicht sein, da stellt man einfach einen Dicken rein. Ja, und dann haben sie mal so einen durchschnittlichen Eishockey-Hobby, also schon ein bisschen mehr als Hobby, aber jetzt vielleicht schon so ein Halbprofi genommen und der zimmert halt trotzdem die Pucks oben und unten und halt in die Lücken, die er offenbart rein. Und der Sumo-Ringer bewegt sich dann ja auch nicht so schnell, dass er das ausgleichen könnte. Deshalb ist es keine gute Idee, einen Sumo-Ringer ins Tor zu stellen. Sumo-Gnome auf Baumstämmen sind aber keine schlechte Idee.
Das ist keine schlechte
Idee. Sind ganz cool. Eine nicht ganz so tolle Idee, fand ich zumindest, ist Korinth. Das ist wieder ein Roll-and-Ride. Mit einem anderen Kniff. Hat mir jetzt nicht so mega gut gefallen. Wie gesagt, Roll-and-Rides hast du ja wirklich wie sonst was zur Zeit. Hatte so einen Selektionsmechanismus, also man würfelt, dann werden diese Würfel nach Augenzahl auf ein Tableau sortiert und der gewürfelt hat, darf sich dann zuerst eine Reihe im Prinzip nehmen und alle anderen danach und das ist so der Großkniff von Korinth. Ja, gut. Dann habe ich bei meinem Star Realms Turnier versagt, 5 Spiele gespielt, 1-0 gewonnen und mich am Ende sehr aufgeregt, weil ich auch, lassen wir das. Nicht der Rede wert, war aber ganz cool. Am lustigsten war, glaube ich, dass ich ja bei BGG in so einer Star Realms Liga bin und einer, mit dem ich dauernd in derselben Liga sozusagen bin, der hatte irgendwie geschrieben, ja, ich bin auch da und bei meinem Glück, so wie ich das sehe, spiele ich wahrscheinlich gegen dich zuerst. Hat er gesagt zu mir. Und was war? Wir haben natürlich zuerst gegeneinander gespielt, genauso wie er es prognostiziert hatte.
Ja.
Aber ich habe es halt trotzdem verloren. Ja. Das war der Samstag auf der UK Games Expo.
Jetzt gab es eine Teilnahme-Promo?
Es gab Promos, ja.
Yay!
Es gab auch immer, wenn du ein Spiel gewonnen hast, gab es ein Promo. Also ich habe eine bekommen. Und ich glaube, fürs Ausscheiden gab es dann auch nochmal eine.
Süß.
Ja, toll.
Hier ist dein Eis. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Aber super. Sonntags hatten wir dann eine Demo-Runde von Sanctum, dem Diablo-Brettspiel sozusagen.
Ja.
Das war ganz cool. Wir sind alle sehr gespannt, wie es in Essen wird. Dirk meinte letztens noch zu mir, das soll wohl in Essen tatsächlich rauskommen. Welche Mechaniken hat Sanctum? Also du wanderst so einen Pfad, also im Prinzip ist es ein Wettrennen mit den anderen Mitstreitern. Du wanderst so einen Pfad hoch, da sind rechts und links Monster, die kannst du zu dir ziehen, dich ziehen. Die musst du dann bekämpfen mit Würfeln. Bestimmte Monster. Ja, du musst für bestimmte Monster bestimmte Würfelkombinationen halt würfeln.
Konntet ihr einen Bosskampf spielen oder nur die erste Hälfte quasi?
Ich glaube, es gibt nicht so richtige Bosskämpfe.
Ja, doch, es gibt wohl Bosskämpfe, aber spielbar waren die bisher noch nicht.
Ja, dann wahrscheinlich nicht.
Oh, okay.
Also war ganz cool von der Loot-Mechanik.
Das ist das, wo man auf der Rückseite von dem...
Das ist der Loot,
genau. Genau, auf der Rückseite von dem Monster.
Ja. Man kann sich dann entscheiden, loote ich das jetzt oder was war das andere?
Wandle ich das um in Ressourcen oder was
ja, war das? Ja, genau, irgendwie so. Und mit diesen Ressourcen, die bekommst du dann auf deinen Charakterbogen und kannst deinen Charakter besser machen durch diese Ressourcen, die du irgendwo einsetzt, um irgendwas freizuschalten, was du bisher noch nicht hattest.
Ich tue mir ein bisschen schwer mit Diablo, dass das Brettspiel, weil...
Ja, es ist halt immer so das, womit es verglichen wird und ja, wie es halt vom Cover auch eigentlich so aussieht.
Ja gut, ich kann alles mit dem Cover wie Diablo malen. Aber was macht denn Diablo für dich aus?
Naja, Monster schnetzeln und looten.
Okay, dann
looten ist... Looten und leveln.
Dann ist Zombies halt auch ein Diablo.
Nee, ja, was macht denn für dich Diablo aus?
Diablo ist für mich, gerade was Diablo von allen anderen Spielen vorher auf Computerspielen abgesetzt hat, ist doch, dass die generierte Dungeons hatten und generierte Monster, also zufällig generierte Monster, die zusammengesetzt wurden und klar viel Loot und aber auch, dass du halt der Dungeon sich vor dir aufpuzzelt und du den erkunden kannst, weil er immer wieder zufällig zusammengesetzt wird. Und ich weiß nicht, ob...
das passiert da schon auch.
Und ein Charakterbaum halt, weil Diablo 1 und 2 hatte diesen Charakter. Den
auch.
Aber den haben halt auch viele andere Spiele insofern...
Ich meine jetzt bei dem, bei Sanctum.
Ja, hast
du das durchaus auch. Also die Monster werden schon zufällig verteilt. Die Welt ist es wahrscheinlich nicht, weil da ist halt der Spielplan immer gleich. Aber die Monster, wie gesagt, also in Kombinationen auch, das weißt du vorher halt nicht.
Ja.
Dieses Freischalten, dieses Charakterding, das gibt es durchaus auch. Ja. Musst du dir halt einfach mal angucken.
Guck ich mir mal.
Wieder so ein Kickstarter-Ding, aber der ist auch schon wieder durch, was wir dann gespielt haben, was ich auch gebackt habe, ist On the Underground London. Haben wir zuerst nur gesehen. Das heißt aber London und Berlin, das haben wir nämlich erst hinterher festgestellt. Das war sehr lustig im Gespräch dann. Wir kommen aus Deutschland. Ja, dann guckt euch mal die Rückseite an, da ist Berlin drauf.
Was?
Man baut U-Bahn und versucht eine Person, die immer versucht, von A nach B zu kommen, bestmöglich zu transportieren im Wettstreit. Und dabei entsteht dann irgendwie ein cooles U-Bahn-Netz am Ende und es ist einfach sehr cool. Das fällt mir jetzt auch extrem schwer, das zu beschreiben. Müssen wir mal spielen. So lange kann es, glaube ich, nicht mehr dauern, bis es kommt.
Oh.
Und hat dann noch London, Berlin ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, hat noch andere Mechanismen drin. Ist ein bisschen mehr, ist auch eine Wiederauflage von einem Spiel, was es schon mal gab.
Okay.
Also On the Underground ist selber Name. Gab's schon mal, ist jetzt eine Wiederauflage über Kickstarter. Ist ganz cool auf jeden Fall. War aber auch so ein Spiel, wo ich vorher gar nicht so aufmerksam drauf war. Dann haben wir gespielt Solar Storm. Das ist ein kooperatives Space-Stationsspiel, wo man mit einem Raumschiff durch einen Solarsturm fliegt und oder schon durchgeflogen ist. Man startet irgendwie mit Räumen, die nicht mehr funktionieren, versucht die wieder in Betrieb zu nehmen. Es ist ein Würfelspiel, man würfelt mit verschiedenfarbigen Würfeln, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und versucht das hinzukriegen, haben wir zu dritt nicht geschafft. Es ist, glaube ich, auch relativ schwierig, das hinzukriegen. Also sie hatten irgendwie gesagt, wir haben hier Buttons für Leute, die es schaffen und hatten vielleicht zwei verteilt und das war ja schon am Sonntag, als wir dann dahin sind. Ich glaube bis zu 4 Spieler kooperativ, die versuchen halt diese Räume wieder in Betrieb zu nehmen und dann das Raumschiff wieder durchzustarten. Startet, glaube ich, auch im September auf Kickstarter.
Wird es ein bisschen schwer haben gegen sowas wie Nemesis, oder?
Ja, ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Also du hast bei Solar Storm hast du so eine Raumstation, die besteht aus 9 Karten, die ausliegen.
Ja, gut.
Es gibt keine Miniaturen, das ist was ganz anderes.
Okay.
Weiß ich nicht, ob es leichter ist, weil ich Nemesis auch noch nicht gespielt habe. Ist einfach was ganz anderes, denke ich mir.
Mein Nemesis kommt in einem Paket, wenn alle Erweiterungen fertig sind.
Ja, kann ja so lange nicht mehr dauern.
Ja, und in Deutsch halt.
So, dann haben wir Foothills gespielt. Das ist eine Snowdonia Experience. Was mir nichts sagt. Es ist für 2 Spieler. Es ist ein 2-Spieler-Spiel. Dirk wollte es spielen. Man hat da so eine Eisenbahnstrecken, die man versucht zu errichten mit Eisenbahnstationen. Ich habe eigentlich schon bei der Erklärung so ein bisschen abgeschaltet. Faszinierenderweise habe ich es dann gewonnen. Obwohl ich nicht wusste, was ich tat. Obwohl ich ganz spät erst eine Schlüsselmechanik verstanden habe. Also du hast vor dir so 4 Karten, 4 Aktionskarten. Und wenn du die Aktion, die da drauf ist, ausführst, dann drehst du die um und hast eine andere Aktion. Und was ich nicht verstanden hatte und was der Dirk schon vorher gemacht hatte, ist, du kannst diese Aktionskarten auch tauschen mit anderen, die draußen sind. Was dich teilweise schwächer macht, weil du dann weniger machen kannst. Also die Aktionskarten sind dann immer unterschiedlich. Und wenn man die kombiniert und so, da ja, gibt es bestimmt Leute, die finden das ganz toll. Für mich ist es so, ja, für mich war es einfach nichts. World Shapers war auch nicht so richtig was für mich. Das haben wir aber auch so ganz kurz vorm Ende nochmal irgendwie ja uns schnell erklären lassen zwischen Tür und Angel. Es sieht sehr, sehr schön aus. Man versucht so Welten zu machen. Das ist auch wieder so ein Auslagespiel, wo man gegeneinander agiert. Nix Tolles. Lustig war noch Pegasus, wo man versucht, Tiere, das ist ganz wild, ich muss dir das auch mal zeigen. Also man hat Tiere mit anderen Köpfen im Prinzip und anderen Körpern. Also eine Giraffe, die ein Haifisch ist. Also ja, ein Haifisch mit einem Giraffenkopf und Giraffenmuster. Und ich glaube, das sind Kopf, Körper und Musterung, also Farbgebung. Das sind die 3 Sachen, die auszeichnen. Und du musst immer versuchen, 2, die zusammenpassen, zu finden. Und dann drückst du dieses plastikgeflügelte Schwein, das so groß ist. Und dann,
das Pick also.
Ja, und dann quietscht das und dann musst du sagen, das und das. Und ja, ist halt so ein Matching-Game, wo du die Sachen sammelst. Aber es ist halt schon sehr lustig, weil also ich habe es am Anfang zum Beispiel besser hinbekommen und Dirk gar nicht. Und Dirk ist aber dann irgendwann durchgestartet und hat dauernd nur noch dieses Schwein gedrückt. Und ja, gut.
Ja, ich kenne das. Ich habe mal Set gespielt und total verloren.
Ja, so ähnlich halt bloß mit so Tieren, was vielleicht ein bisschen zugänglicher ist.
Ich hätte keine Chance im Set. Ich spiele niemals Trip-Set.
Okay. Zumindest nicht mit dir. Dann auf dem Rückflug Star Wars Starfighter Battlebook. Da mussten wir den Kampf noch fortsetzen. Und dann haben wir im Flugzeug auch noch eins von diesen Pekogam-Spielen gespielt, Spy, was auch mega kompliziert ist. Also du hast, glaube ich, 7 Karten auf der Hand.
Und das sind wieder die Kaugummi-Karten.
Ja, genau.
Ja.
Du hast 7 Karten auf der Hand und wie war denn das? Du musst, ja genau, du drehst die aber falsch rum. Das heißt, du weißt nicht, welche deine sind.
Hanabi, ja.
Ja, du musst versuchen, und du steuerst die aber mit der Position deines Spions in deiner Hand. Und auch die Richtung, in die er guckt. Und du versuchst beim anderen
die
herauszufinden, wo der Tresor ist, wo die Unterlagen drin sind und so weiter. Du musst 4 Sachen finden. Und wenn du gegen eine Bombe läufst, dann wird die erst umgedreht und wenn du dann wird die angezündet und wenn du nochmal auf die Bombe triffst, dann explodiert sie und das war das, was dem da zum Verhängnis wurde. Und ich werde dieses Spiel nie wieder spielen, weil ich dann meine Paco Games im Flugzeug habe liegen lassen und nie wieder was davon gehört habe.
Du hast eine Paco Games im Flugzeug
liegen? Ja, 8 Stück. Ich habe so eine Neopren-Tasche, die habe ich liegen lassen. Die guten Leute von Eurowings und vom Flughafen Düsseldorf antworten ja nicht mal auf Mails und es ist einfach verschütt.
Aber nicht Bus, oder?
Ich glaube schon.
Oh nein.
Ja, gut, muss man halt im Zweifel nachkaufen.
Naja, gut.
Das war die UK Games Expo. Also wie gesagt, schöne Messe.
Traurig beendet. Da mal.
Ja gut, das war ja dann schon im Flugzeug, das habe ich auch erst zu Hause gemerkt. Schöne Messe, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist deutlich entspannter als Essen, auch wenn sie am Samstag dann schon relativ voll war. Aber man kann sich halt immer so zurückziehen, weil von diesen Tischen, von diesen Hallen voll Tischen, da sind immer irgendwelche frei oder man setzt sich irgendwie dazu. Das ist ja cool. Man kann ja, und man kann auch Seminare besuchen und ja, so Dirk hat da so ein Megagame gespielt, Vampire the Masquerade. Shut Up and Sit Down hatten da eine Stunde Programm, wo sie ihren Podcast aufgenommen haben.
Und die haben auch das Megagame gespielt?
Ja, die haben auch.
Und waren da ziemlich genauso enttäuscht, wie ich in der Erzählung. Einerseits, weil, ja, ich meine, wenn man so ein bisschen sich mit dem Vampire-Lore auskennt, dann war das wohl sehr enttäuschend, weil da war noch nicht viel implementiert von. Und das, was ein Megagame ausmacht, hat es wohl auch nicht gehabt.
Ja, also, weil man wohl versucht, ein Megagame in eine Spielschachtel zu packen, was wohl nicht so wirklich funktioniert anscheinend.
Ja.
Was aber, die sagen ja normalerweise auch, wir besprechen nicht Spiele, die wir nicht gut finden.
Ja, genau.
Aber da haben sie halt gesagt, wir wollen die Leute warnen, weil das ist nicht das, was ein Megagame ist. Also wenn ihr euch da irgendwann mal diese Box holt, das ist nicht das, was ein Megagame ist und das, was es auszeichnet. Und wir wollen einfach nur verhindern, dass die Leute das spielen und denken, das ist es und reden dann schlecht drüber, weil es halt nicht gut umgesetzt ist zum aktuellen Stand.
Muss man es mal mit dem Dirk zusammensetzen und selber ein Megagame veranstalten.
Ich bin da gar nicht so interessiert dran. Ist nicht sowas für mich.
Na gut.
Aber könnt ihr gerne machen, klar.
Ja, weiß nicht, wer Dirk dazu Lust hat.
So, Björn. Und dann war ich mal wieder hier.
Ja, endlich, zurück.
Roll to the Top, Drop Mix, das schreckliche Dice Throne und das noch schrecklichere Justice League haben wir gespielt.
Das schreckliche Dice Throne, jetzt geht's aber los. Ja, was soll man dazu sagen? Roll to the Top ist mit Zahlen.
Roll and Ride.
Ein Roll and Ride mit Zahlen, die immer weiter aufsteigen müssen und man kann dann so Pyramidenformen, Hochhausformen, Baumformen machen und muss dann immer weiter aufsteigend erwürfelte Zahlen aus einem Set von einem Rollenspiel D20 System, also ein W20, W6, W4, W8, W12, W10. Und darf dann immer auch einen dazu nehmen und abnehmen. Und das ist nett, wie alle Roll and Rides, die einigermaßen gut sind. Ist nett. Doch, kann man machen. Ja. Ist halt relativ unsexy mit den Zahlen. Aber wer Zahlen mag, der wird da total drin aufgehen. Boah.
Ich muss noch warnen vor der App, weil die wirklich nicht geil ist. Also sie ist wirklich sehr, sehr ungeil. Die ist so benutzerfreundlich. Also, weil ich probiere in letzter Zeit immer viel gerne auch mal Apps aus von Brettspielen, um mir einfach mal anzugucken, aber dafür gebt bitte kein Geld aus, weil die ist einfach schrecklich. Die ist benutzerunfreundlich. Ich habe da mal versucht, online zu spielen gegen Gegner und man hat wohl insgesamt zusammen 48 Stunden Zeit. Und wenn du da mal irgendwie 12 Stunden nichts machst, dann hast du halt ein bisschen den Arsch gebissen und es ist wirklich ganz schrecklich. Sieht nicht schön aus. Dann lieber das Originalspiel.
Oh, to the top.
Ja.
Boah, Zahlen und Würfel. Ja. Dropmix. Das war so ein Impulskauf von, als ich den Ablagestapel gehört habe, das passiert mir ja auch ab und an mal.
Dieser Ablagestapel.
Ja, weil es da tatsächlich, weil es halt was anderes ist, als was es sonst so gibt. Und das klang ganz lustig, aber ja, ich habe auch nur das Grundspiel und ich bin auch nicht so musikbewandert, aber selbst die Leute, die musikbewandert sind, kennen die Leute da nicht so wirklich raus. Und die Lieder, mit dem man da konfrontiert wird. Dropmix ist so ein Plastikteil mit so fünf Feldern, wo man Karten drauflegen kann und die Karten sind alle gechippt innen drin. Mhm. Wir haben so ein QR-Code, ist das? Nee,
RFID.
RFID-Code. Und diese Platten erkennen auch, welche Karte dann da liegt und selbst wenn da Karten drüber liegen, erkennen die auch, dass die da drüber liegen einerseits. Und bis zu 3-4 Lagen erkennen die halt, dass sie da drauf liegen.
Und dann muss man, gibt es Karten in verschiedenen Farben und Stufen. Und man darf immer nur eine Stufe 1, 2 und 3. Und dann darf man immer nur eine Karte der Stufe 2 auf die Stufe 1 legen und keine 2 auf die 3 und solche Dinge. Also man muss mal aufsteigend ablegen. Und auf diesen Feldern darf man teilweise auch nur bestimmte Farben legen. Und dann muss man das mit einem Handy spielen oder halt einem Tablet, wo man dann eine App runterladen muss. Und die gibt dann vor, welche Karten gespielt werden dürfen. Und dann muss man das halt quasi bedienen. Kooperativ kann man das spielen, man kann es gegeneinander spielen. Und der Clou dabei ist, also das geht dann auch in Echtzeit mehr oder weniger, der Clou dabei ist allerdings, dass man, während man das spielt, Musik hört. Denn diese Farben sind Instrumenten zugeordnet oder Trommeln. Blau ist Trommeln, wenn ich mich recht entsinne. Gesang gibt's und Leadgitarre und sowas oder Übergänge. Und da gibt's auch Joker-Farben, die dann irgendwelche Intermezzos machen. Die kann man dann überall hinlegen meist. Ja, und dann versucht man halt das Publikum zu bedienen, befriedigen, indem man die entsprechende Karte spielt und Kombos spielt, mehr Karten ineinander aus diesen Reihen, die dann auftauchen. Das hat ein bisschen was von, ganz bisschen was von Guitar Hero, ganz abstrakt. Okay. Ist halt kooperativ, man legt halt Karten ab und dabei wird nur Musik gespielt und dann mixt man quasi auch immer eigene Musik zusammen und das hört sich tatsächlich auch lustigerweise auch einigermaßen nach Musik an. Man kann aber während des Spiels nicht wirklich drauf achten, was da gerade gespielt wird. Was hast du da für einen Eindruck von?
Ja, war ganz spaßig mal so für zwischendurch.
Ja. Man müsste halt mehr Kartenpacks kaufen und die sind dann aber entsprechend auch wieder teuer und deswegen.
Ja, wahrscheinlich ist für die Preislagen, die es kostet, das ist wahrscheinlich Quatsch.
Ja, und vor allem hast du dann in dem Pro-Kartenpack wieder nur ein Lied, was du irgendwie halbwegs kennst und dann halt auch nur den Gesang daraus und die.
Nur weil du nichts kennst.
Ja, du konntest auch nicht wirklich was von.
Ich erinnere mich schon, dass da so ein paar Sachen waren, die durchaus bekannt sind.
Ihr, Maybe war da. Das ist Maybe? Das einzige, Maybe. Call Me Maybe.
Ja, aber es gab auch so Linkin Park Kram war dabei.
Echt?
Ich meine schon.
Okay. Ja, schon aber, ein paar Sachen. Aber es sind halt immer nur Auszüge davon. Also entweder der Gesang oder auch nur das Bass, den Basslauf und so weiter. Und die werden dann im Loop gespielt und dann gibt's Übergänge dafür und ja, kann man sich anhören, aber auf die Musik achten, weiß ich nicht, konnte ich jetzt nicht so. Aber es ist halt ein lustiges Farbenbedienspiel in Echtzeit mit Wild. Insofern habe ich gerne mal eine Sammlung.
Okay.
Die Throne.
Das ist schrecklich.
Das ist Kniffel.
Das ist schlimm.
Es ist im Prinzip.
Das ist ein Würfelspiel, mein Gott.
Ja, man würfelt und muss dann Straße sammeln oder also klassisch nur mal. Theoretisch hat man Würfel, die von 1 bis 6 nummeriert sind. Und statt Nummern hast du halt bei der 1 bis 3 das Herzsymbol, 4 und 5 sind halt ein Schwertsymbol und 6 ist halt ein, weiß nicht, Schreisymbol beim Barbaren. Und dann würfelst du und versuchst dann halt entweder so eine aufsteigende Zahlenreihenfolge, also du hast zusätzlich zu diesen Zahlen hast du auch diese Symbole und entweder versuchst du dann Symbole zu kriegen, um dann halt für einen gewissen Effekt das auszugeben, wenn du die dann zusammengesammelt hast, um dann einen besonderen Angriff zu machen oder dich zu heilen und sowas. Und das ist hört sich erstmal unspaßig an, weil es halt wirklich so kniffelmäßig, du das zusammenwürfelst dir. Aber dann gibt es noch Karten, die du ausspielen kannst. Du kriegst jede Runde Ressourcen, wo du mit irgendwelchen Kombos, die du würfeln kannst, auch mehr Ressourcen kriegen kannst. Und dann kannst du wegen an die Ressourcen stehlen, je nachdem, was für einen Charakter du hast. Denn der Clou ist ja, jeder hat seinen eigenen Charakter. Barbar, Mönch in Season 1 und Season 2 war dann Artefakttechniker, eine Jägerin mit Tiger, ein taktischer General, ein Samurai, eine Pistolenfrau, eine Vampir-Lady, eine sowas alles. Und die haben halt alle andere Angriffe und haben alle andere Marker, die verteilen können, was ein bisschen unübersichtlich ist, wenn man die alle noch nicht gespielt hat. Aber es ist ganz witzig. Ist ein bisschen chaotisch. Man kann das halt jeder gegen jeden spielen, was sehr chaotisch ist. Oder man spielt so 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 halt. Was 1 gegen 1 ist halt, ja, kann man machen. 2 gegen 2 spielt sich schon ein bisschen lustiger, weil du dann auch Charaktere hast, die anderen helfen können. 3 gegen 3 geht dann auch noch, 4 gegen 4 weiß ich gar nicht. Das Spannende dabei ist aber, dass jetzt gerade ein Kickstarter gelaufen ist oder läuft. Ich glaube, der ist gerade zu Ende. Wo man auch wo man Adventures backen konnte und dann hast du so kleine Miniaturen und gehst in einen Dungeon rein, wie Diablo, und kannst dann kooperativ Bossmonster bekämpfen und sowas. Das wird spaßig.
Bestimmt.
Du warst nicht so von begeistert.
Nee. Und ich muss mir nachher mal noch die Regel schnappen, weil ich habe inzwischen gehört, dass die Regel, also wir haben ja zu dritt gespielt, gerade wie der zu angreifende Spieler ausgewählt wird, eigentlich eine andere ist. Also ich habe gehört, dass sie zu Season 2 geändert wurde, von der einen Regel weg zu einer anderen hin, und keine von diesen beiden Versionen haben wir gespielt.
Interessant.
Okay. Ja, sehr interessant.
Da gucken wir da gleich mal nochmal.
Das ist ja mein großer Vorwurf. Also, nee, genau. Was ich gehört hatte, war, dass in Season 1 immer der mit den meisten Lebenspunkten angegriffen wird.
Ah,
und das okay. geändert wurde in Season 2. Ich weiß aber nicht mehr zu was. Und wir haben es ja gespielt. Man würfelt das aus.
Ja, genau.
Und da hatte ich halt immer das Pech, dass ich immer von beiden richtig auf die Fresse bekommen habe. Und es ist...
Wir schauen uns das mal.
Es ist immer noch besser als Justice League Hero Dice.
Justice League Hero Dice, also ich glaube, das ist der größte Fehlkauf, den ich jemals gemacht habe. Das war auch ein Blindkauf auf der Messe in Essen sogar und für 10 Euro.
Du hast das vor 2 oder vor 3 Jahren.
Genau, auf der Messe geholt und es gab halt Superman, Batman, Flash und Green Lantern. Und Green Lantern habe ich mir nicht geholt.
Ja.
Wer will schon grün spielen? Und die anderen drei, das ist halt ein... man hat Würfel. Es ist ein Roll, aber kein Ride, sondern Würfel würfeln und gucken, dass man viele Schadenspunkte erwürfelt und sich selber die schlechten Dinge, die man würfelt, auch wieder negiert. So kann man das grob für alle festhalten. Und dann hat aber jeder Held quasi seine eigenen Würfel und seine eigene Würfelmechanik. Da ist das so, dass Batman immer weiter würfeln darf und mit jedem, so oft weiter würfeln darf, wie er Autos würfelt, Batmobile würfelt und dann immer von der gleichen Farbe auch einen Würfel rausnehmen kann, der dann Treffer ist. Und Superman hat 3 verschiedene Farben, blau, rot, gelb, seine Farben halt. Und von dem einen hat er 3 Würfel, von dem anderen hat er 2 Würfel und von dem roten hat er nur 1 Würfel. Der ist auch der schlechteste, der hat den meisten doofen Ereignisse. Und wenn er Kryptonit würfelt, muss er das halt mit Superpuste oder Hitzeblick ausgleichen. Ein Hitzeblick gleicht einen Kryptonit aus. Und 2 Pusten gleichen auch ein Kryptonit aus. Und Superman-Symbole sind Treffer. Und jetzt willst du, du hast immer... einen kompletten, das Superman 3-mal würfeln, da musst du aber dann immer eine Farbe komplett rausnehmen, also alle gelben, alle blauen oder alle oder den roten. Und dann versuchst du halt Treffer zu würfeln, möglichst viele, und es darf aber kein unbehandeltes Kryptonit-Symbol übrig sein, sonst ist beim Superman der ganze Wurf quasi im Arsch und der Angriff geht daneben. Und dann hat er noch die Spezialfähigkeit, Superman hat die Spezialfähigkeit, dass der immer einen Schaden mindestens macht, weil er halt so stark ist. Und Batman hat die Spezialfähigkeit, dass er Batmobil-Tokens hat, die er auch noch einsetzen kann, falls er gerade mal keins erwürfelt hat, aber nur 3. Und dann gibt's noch ein paar Karten, die das Ganze so ein bisschen modifizieren, aber auch nicht sehr mächtig sind. Ja, und dann deckt man halt Monster auf, Gegner, Gegenspieler, Lex Luthor oder sowas. Der hat dann spezielle Schwäche für Superman, weil er selber schon mit Kryptonit-Symbolen kommt und deswegen ist es besser, wenn Batman gegen ihn kämpft, denn man kann die ganzen Spiele kooperativ spielen.
Nee, und haben wir gemacht.
Genau, und dann sollte halt Batman die Feinde von Superman bekämpfen und der Rote Blitz sollte die Feinde von den anderen beiden bekämpfen, weil er sinnvoller ist, weil ich finde das ein bisschen unthematisch, wenn die Erzfeinde halt, also der Batman sollte nicht den Joker bekämpfen, weil er halt besonders die bösen Symbole für Batman hat, aber nicht für die anderen. okay, ich habe mal so einen Zeichentrickfilm gesehen, wo auch genau dann deswegen Batman und Superman die Kostüme getauscht haben, damit deren Schwächen ausgeglichen wurden. Aber ja, weiß ich nicht. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Und mein Lieblings-DC-Superheld Flash, die Würfelmechanik ist an sich, hört sich cool an. Du darfst immer weiter würfeln, solange du im positiven Bereich bist. Das heißt also, du würfelst und dann darfst du neu würfeln und addierst dann alle Treffer auf. Aber wenn du irgendwann im Minusbereich bist, also du hast dann würfelst, dann würfel die dann plus einen Treffer geben und minus einen Treffer geben, aber wenn du irgendwann auf Null oder Minus kommst, dann musst du aufhören. Dann ist auch der Angriff halt fehlgeschlagen. Und sonst kannst du halt sagen, irgendwann sagen, Stopp. Das heißt, du kannst als Flash immer weiter Prügel verteilen, weil du so schnell bist und immer weiter würfeln kannst. Ja, und es kommt das Krasse ist, du würfelst dir einen halben Bären ab und im Endeffekt würfel, würfel, würfel und dann nehme ich den raus und dann tausche ich dieses Kryptonit bei Superman, negiere ich und am Ende, ja, ich mache halt 2 Schaden. Okay. Oder Flash macht halt, ich darf immer weiter würfeln, ich kann theoretisch 7, 8, 9, 10 Schaden machen und ich habe dann, hör dann mal auf, weil ich mache jetzt 3 Schaden. Und Batman genauso, und das fühlt sich einfach so, du bist ein Superheld, du darfst nicht gegen deinen eigenen Erzschurken kämpfen, weil das nicht gut ist, und du würfelst 2 Schaden. Ja. Okay, da hat man sich überhaupt nicht als Superheld. Also das hört sich alles toll an, aber die Mechaniken, ja, sind halt total unthematisch und langweilig. Hm. Also bei mir ist es total durchgefallen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe gerade mal geguckt, wie lange wir haben das 36 Minuten gespielt und das war der Horror, also wirklich für so ein Würfelspiel Katastrophe.
Ja gut, Dice Run haben wir bestimmt auch länger gespielt.
Ja, das war auch eine ähnliche Katastrophe.
Aber ich wollte halt echt nochmal mit anderen Leuten testen, weil ich habe es alleine mal gespielt und auch nochmal mit den Kindern, aber das ist echt ein schreckliches Spiel. Sorry. Ne?
Ist dann halt so.
Ja, wir reden offensichtlich auch über schlechte Spiele.
Natürlich, warum denn nicht?
Schade eigentlich. Möchte jemand Justice League kaufen?
Green Lantern würde ich mir mal holen. Ja, dann habe ich noch nicht gespielt.
Genau, den habe ich nicht.
Ja.
Aber wir haben was Schönes gespielt.
Ja?
Ja, ich fand schon.
Dann meinst du wahrscheinlich Euphoria?
Ja, ich meine Euphoria. Euphoria von Jamie Stegmaier.
Okay.
Zumindest sein Verlag. Hat er das auch selber gemacht? Ich glaube, ich habe das auch selber auch gemacht. Euphoria ist ein Arbeitersatzspiel.
Ja, siehst du, da bin ich schon raus.
In einer dystopischen Welt, wo deine Arbeiter auch glücklich sein müssen. Und es ist einfach ein wirklich gutes Spiel, was vor allen Dingen mit einer hohen Spielerzahl auch gut funktioniert. Das ist das Gute daran. Also mir gefällt es sehr gut. Euphoria, ich sage auch gar nicht mehr dazu, weil...
weiß ich nicht. Also ich bin ja bei Arbeiter-Setz-Spielen eh immer so ein bisschen raus, was einfach nicht mein Ding ist. Und ja, das war wieder so ein Regelding, weil ja, Martina hat dann irgendwann gesagt, das ist ein Stegmaier, da sind die Regeln immer irgendwie doof.
Ist das so?
Weiß ich nicht, hat sie gesagt. Kann ich jetzt nicht sagen. Was ich halt merkwürdig fand, wollte irgendwann was nachgucken, weil irgendwas auf einer Karte so hieß, also einen Namen hatte auf einer Karte, auch ein relativ wichtiges Ding, was aber in der Regel nie aufgetaucht ist unter diesem Begriff, sondern unter einem ganz anderen.
Okay.
Und sowas finde ich immer super blöde.
Mir gar nicht aufgefallen.
Ja, vielleicht hast du das auch nicht benutzt.
Du warst oben beim grünen Gas, oder?
Nee, weil es ging irgendwie um diese Agenda-Karten oder was, ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Da ging es um einen Begriff, ja. Fand ich schwierig. Also mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ist halt einfach auch nicht unbedingt was für mich. Wenn du sagst, es ist in dem Bereich was Schönes, dann kann das durchaus so sein. Ist halt nur einfach nicht meine Welt.
Tja, schade.
Aber so ist das manchmal. Geschmäcker sind verschieden. Verschieden sind auch die Menschen und wie sie ihre Wörter bauen und was sie damit meinen. In Crazy Words.
Crazy Words, mit ganz komisch geschrieben, mit Kratz, mit Kratz, mit dem Buchstaben Kratz. Kennen Sie den Buchstaben Kratz?
Das ist halt so ein bisschen Internet-Slang.
Crazy, also mit K. Crazy mit K und ZY.
Ja, und Words mit Z.
Words mit Z. Weil man darf keine Wörter bilden, die es wirklich gibt.
Ja.
Und man nimmt Buchstaben, Vokale und Vokale und Konsonanten heißt das andere Konsonanten.
Ja. 6 Konsonanten, 3 Vokale. Man bekommt eine Karte, wo ein
Begriff
Wort draufsteht oder ein Begriff und man muss dann ein Wort dafür erfinden, das es nicht gibt, was aber ja aussagekräftig genug ist, um genau das, was diesen Begriff zu beschreiben.
Meistens oder ist es, man kann dann onomatopoetisch arbeiten.
Ja.
Lautmalerisch.
Mhm.
Sodass mir das Wort so ähnlich klingt.
Ja.
Sagen wir mal, ein Abnehmemittel heißt dann Schalank. Ne?
Okay, ja, okay.
So musst du dann denken. Du kannst aber auch ganz anders, wie ein Berg in Norwegen, kannst du dann Krömsch nennen und so mit vielen Ös. Könntest du machen.
Ja.
Sowas in der Art. Oder ein Volksstamm oder ja, da gibt es auch schlüpfrigere Sachen, ein Name einer Domina und sowas.
Das ist toll. Und jeder hat jetzt so einen Begriff, jeder baut sich ein Wort und wenn dann alle fertig sind, dann werden diese ganzen Begriffkarten, diese Oberbegriffkarten eingesammelt, es wird noch eine dazu getan und dann werden die ausgelegt an einer Nummernleiste und dann muss jeder am Tisch versuchen, anhand dieser ausgelegten Begriffe zu erraten, welches Wort dazugehört. Und jeder hat so Karten mit den Nummern drauf.
Von allen Mitspielern, genau.
Und die sind unterschiedlich farblich, damit man sie auch auseinanderhalten kann. Und legt dann halt vor den entsprechenden Spieler, verdeckt seine Karte. Und wenn damit alle fertig sind, dann geht's halt reihum. Dann muss der Spieler das Wort erstmal aussprechen, was er da gelegt hat. Und deckt dann erst alle Karten auf und am Ende offenbart er dann, welches sein Begriff war, zu dem er das Wort gelegt hat. Und das ist dann manchmal lustig, manchmal ein Desaster, was auch lustig sein kann. Und es ist schon cool.
Lustig ist das, wenn man es in der ersten Runde spielt, dann hat man keine Ahnung, was man eigentlich macht und machen soll. Aber dann nach der ersten Runde sagt man, okay, und dann wird's lustig. Und es ist tatsächlich lustig, weil wir haben in einer relativ großen Runde gespielt mit 6 Mann, 7 Mann oder nur?
5.
Ich hab hier 5. Okay, 5 Mann.
Ja.
Ja, und es macht durchaus Spaß. Also es ist, hätte ich nicht gedacht, es ist ein lustiges Spiel, wo man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und manchmal ganz schön komische Einblicke in die Seelen anderer seiner Mitspieler bekommt.
Ja, also das ist manchmal faszinierend, wie ähnlich dann, ich habe es mal mit Geschwistern gespielt, die es irgendwie fast immer erraten haben, was der andere meinte. Manchmal ist es wirklich komisch. Also ja, man lernt auf jeden Fall bei solchen Spielen immer was auch über die anderen Leute.
Ja, das ist das
Und man Beste. Muss sich immer so ein bisschen drauf einschießen, halt, wie der jetzt tickt, wie der denkt und wie viele Ecken oder wie einfach er das macht. Und natürlich hast du immer noch so das Ding, wenn da in der Mitte irgendwas kommt, was jetzt eigentlich viel besser zu deinem Wort passt, dann hast du halt einfach verkackt für den Moment.
Das stimmt.
So, dann haben wir Deckscape The Fate of London gespielt.
So ein Exit-ähnliches Spiel, wo man nichts kaputt macht, im Gegensatz zu den Exit-Spielen. Im kleinen Kasten mit nur Karten, wo man Rätsel lösen muss. Kooperativ. Es ist ein Escape Room-Spiel. Eins der vielen Systeme. Und ja, die sind so ganz okay für mich. Ich bin sowieso nicht der größte Escape Room-Deck-Fan. Und das London das hatte ich, glaube ich, schon mal gespielt, aber vor Jahren genau dieses, mit euch dann nochmal. Und da habe ich mich auch zurückgehalten.
Mhm.
Wie hat dir das gefallen?
Ich fand die Rätsel manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Manchmal fand ich das alles sehr weit hergeholt. Vor allem im Erinnerungsfilm dieses, ich darf jetzt nicht spoilern. Durchwachsen.
Ja, die gelten auch. Ich meine, es kostet einen Zehner oder so. Dafür ist es okay. Du kannst es nochmal spielen, wenn du willst, ohne Aufwand. Du kannst es weitergeben. Kann man machen. Aber ja, ich konnte mich auch an die meisten Rätsel so ziemlich gar nicht mehr erinnern. Insofern war das gar nicht mal schwierig, mich da zurückzuhalten.
Ja.
Aber ja. Das Lustige ist, die haben auch immer mehrere Enden. Und wir haben dann so ein semi-gutes Ende, glaube ich, gehabt diesmal, ne? Von der Zeit oder von der Auflösung her. Ja. Es gab auch so kleine Wendungen in der Geschichte.
Es ging, glaube ich, um Bomben in London.
Ja. Naja. Dann haben wir zusammen gespielt. Ein Fest für Odin.
Mit der Erweiterung. Mit der.
Die Norweger.
Die Norweger Erweiterung, ja. Das erste Mal für mich mit der Norweger Erweiterung. Das erste Mal Fest für Odin überhaupt für dich.
Für mich, ja.
Das ist ein Arbeitersetzspiel. Mhm. Wie hat es denn dir gefallen? Lass mich mal den.
Also. Das ist ja so ein Spiel. So ein Arbeiter-Setz-Spiel, habe ich gehört.
Da setzt man Arbeiter.
Ja, wobei, nein. Das tut man?
Ich erkläre das kurz. Ein Fest für Odin ist, man spielt einen Wikingerstamm, hat so ein Tableau, wo man aber auch eine Schatzkammer hat, die ein bisschen abstrakt dargestellt ist, weil man da Dinge reinpuzzeln muss, die man so erobert oder die man so Waren, die man ertauscht und kauft und die man dann qualitativ hochwertig tauschen, erkaufen muss oder erobern muss. Und das muss man alles vollpuzzeln, denn das sind alles Minuspunkte. Und da sind auch die ganzen Puzzlespiele im Prinzip her von Uwe Rosenberg. Für mich ist es glaube ich, mein Lieblings-Uwe Rosenberg-Spiel. Besser noch als Agricola für mich. Weil es halt, man immer was zu tun hat, man hat super viele Möglichkeiten, man setzt seine Arbeiter entweder ein in die erste Spalte, um nicht so tolle Aktionen zu machen, oder zwei in die zweite Spalte, drei in die dritte Spalte und vier in die vierte Spalte, da hat man wirklich tolle große Aktionen, wo man auch viel zurückbekommt, muss aber dann vier Arbeiter einsetzen. Und ja, und so hat man am Anfang, weiß nicht, 5, 6, 7 ungefähr, aber eine Handvoll Arbeiter. Und jede Runde kriegt man aber auch einen mehr. Und dann wird auch die Tafel immer größer, die man dann freilegt, weil da die Arbeiter draufstehen. Und die muss man auch ernähren. Indem man dann auch Nahrung da drauf legt. Quasi da. Ja, es ist kein Puzzeln, es ist nur so ein Hinlegen. Und im Prinzip gibt alles Mögliche, alle möglichen Aktionen geben Siegpunkte. Und man macht dann mehrere dieser Sachen, die man so machen kann, auf diese Feld von unglaublich vielen Möglichkeiten und Aktionen. Und versucht dann möglichst viele Siegpunkte zu machen.
Ja.
Wie in einem guten Euro-Spiel.
Mhm. Ja, es ist, wie du schon sagst, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, da muss man sich erstmal reinfinden. Für mich war ja das mit der Erweiterung kein Thema, weil ich wusste ja eh von nichts, also keine Ahnung, wie es anders ist. Ich habe im Nachhinein sehr viel mehr darüber nachgedacht über ein Fest für Odin, als ich gedacht hätte. Und ich hätte irgendwie tatsächlich, das war dann meine Quintessenz daraus, Bock, das nochmal zu spielen.
Sehr gut. Ja.
Vor allem, weil ich halt, also bei mir war sowieso das Problem, dass ich so die richtig knackigen Dinger erst sehr, sehr spät bekommen habe oder gesehen habe oder bemerkt habe, wie es funktioniert, wie man sich dann in eine Richtung festsetzen kann. Und dann hast du mir da in einem Zug das, also dann waren es die letzten zwei Runden oder so, und dann hast du mir in einem Zug das weggenommen, was mir nochmal 40 Punkte oder so beschert hätte.
Bestimmt.
Ja.
Okay.
Das waren die Schiffe umdrehen von...
Ja, das Auswandern. Das hatte ich aber dir darauf hingewiesen, ja.
Du kanntest das ja noch gar nicht. Also Auswandern die, kann ja, ich. Aber die eine Aktion, die dann egal.
Ja, stimmt. Das Neue an der Erweiterung, die sich nahtlos einfügt und tatsächlich einige Ungereimtheiten ausgleicht, die mir gar nicht so aufgefallen sind. Dafür habe ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht auch häufig genug gespielt. Ist halt, dass die beim... dass das Spielfeld jetzt mit den ganzen Aktionen, dass das modular ist. Das kann man dann, je nach Spielerzahl, dreht man das auf die eine oder andere Seite und es wird dann quasi so angepasst. Es gibt dann weniger Aktionen, wenn man zu zweit spielt und mehr Aktionen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt. Und das ist vorher bei dem Grundspiel so gelöst gewesen, dass man irgendwelche Felder hat, wo man Aktionen einfach verdoppeln kann. Dass man auch auf das Feld gehen kann, wo jemand schon drauf ist, wenn man mit drei oder vier Spielern ist. Quasi eine Aktion klonen. Und das haben die jetzt weggelassen, indem man halt auch ein paar Aktionen anders hat. Also je nach Spielerzahl hat man ein bisschen andere Aktionen jetzt. Finde ich wahrscheinlich auch das elegantere System. Muss natürlich irgendwie ausgebalanced sein, aber ja.
Und ja, die Möglichkeiten überwältigen einen da schon. Man kann halt viele Dinge machen. Man kann auf Walfang gehen, auf Fallenstellen gehen, auf Plündern gehen. Man kann aber auch einfach nur Handel betreiben und die Felder abernten und abtauschen. Und ja, also ein Fest für Odin ist halt plus diese Puzzle-Mechanik dann, wo man dann halt die Dinge abdecken muss. Das ist schon, also mit der Erweiterung jetzt mehr vom Besten.
Ja, aber du hast mich auch mit den Worten Heavy Euro entlassen.
Ja, schon, doch, weil du halt so viele Möglichkeiten, also Heavy Euro ist halt so, weil du so viele Möglichkeiten hast. Und was grinst du denn jetzt so?
Ich bring dich wieder in Erklärungsnöte.
Nein. Hab
ich Spaß dran.
Ja, es ist, weiß ich nicht, so ein Stone Age dagegen hat halt weniger Möglichkeiten und weniger Wege zum Sieg und hier ist das ein bisschen feiner abgestimmt, würde ich so sagen. Und
also da geht's gar nicht um das Packungsgewicht?
Auch. Vor allem mit Inlay. Was machst du denn? Das ist nochmal so mein Part.
Ja, siehst du mal, wie das ist.
Verdammt. Ja, nein, also, ja, ein Fest für Odin, ich mag's.
Okay.
Aber ob das mein Lieblings-Euro-Game ist, weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht. Das ist auch für eine andere Folge. Dann haben wir nochmal Dithron gespielt, weil du meintest, ich zeig dir das jetzt und hier spielen wir den Barbaren, der ist total einfach und dann hast du mich voll abgezogen.
Der ist simpel zu spielen, das heißt nicht, ja, dass er schlechter, genau, oder besser ist.
Ja, simpel zu spielen für den doofen Robert, der das Spiel nicht versteht. Ist schon angekommen. Ja, war immer noch doof. Wir haben jetzt vor eben auch mal zwischendurch die Regeln nochmal nachgeguckt, diese Änderungen, die ich da eben erwähnt hatte, von der ich meinte gehört zu haben, nee, von der ich gehört hatte, aber die, ja, also wir haben nach Season 1 Regeln gespielt, in Season 2 sind sie dann nochmal anders.
Ob besser oder schlechter.
Interessanter, ja. Ist auf jeden Fall nicht so zufällig. Also man kann dann freier entscheiden, auf jeden Fall.
Und wenn man den mit den meisten Lebenspunkten angreift, darf man eine Karte ziehen bei drei Spielern. Aber
schon relativ
drei Spielern ist halt nicht optimal. Das ist ein 1 gegen 1 Spiel oder ein 2 gegen 2 Spiel oder 3 gegen 3 Spiel von mir aus.
Ja, von mir aus.
Von dir aus.
Aber auch 1 gegen 1 fand ich nicht so toll. Von daher machen wir einfach mal weiter.
Nee, weil du verloren hast.
Dann haben wir in der Freitagsrunde ohne dich zwei Runden Zombieside Black Plague gespielt. Muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ist halt Zombieside.
Yay.
Yay.
Sind erst mal jetzt Zombieside Invader angekommen.
Ja, das muss ich mir gleich mitnehmen. Dann haben wir einen weiteren Freitag später, da waren wir nur zu dritt, haben wir Anno Domini gespielt. Deutschland und Europa.
Ah, das ist das, wo man so eine Timeline hat und man muss das dann einsortieren, richtig?
Nee, man hat keine Timeline, man baut sich eine.
Man baut sich eine Timeline.
Und versucht alles richtig der Zeit nach einzuordnen, was einem da an Ereignissen vorgeschlagen wird. Und
Da ist der Fabian bestimmt voll gut drin.
Hat einmal gewonnen, ich habe zweimal gewonnen. Ja, das ist halt, man muss ja nicht unbedingt gut sein, aber wenn der vor einem nicht gut ist und man das dann einfach weitermacht und dann dahinter der Robert sitzt und sagt, ich zweifle das an, dann ist es eigentlich egal, wie gut du bist.
Okay.
In der Runde habe ich dann auch das erste Mal nach der UK Games Expo Bosk gespielt.
Bosk.
Ja, immer noch schön.
So ein schönes Spiel.
Ja. Dann hat mir der Fabian Mancala beigebracht. Kennst du das?
Nein.
Das ist so ein Muldenspiel, wo man so Steine...
Ah, dieses afrikanische...
Ja, genau.
Okay.
Also er hat mir nicht Mancala beigebracht, er hat mir ein Mancala beigebracht, weil das ja die Oberkategorie ist, dieser Spielearten, dieser Steinmuldenspiele.
Ja.
Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was für eins das war. Das habe ich auf die Schnelle. Ich habe eben versucht, mal nachzugucken. Ich habe es nicht gefunden.
Hat es dir Spaß gemacht?
Sagen wir mal so, es ist sehr variabel. Unsere erste Runde hat 10 Minuten gedauert, die zweite hat 1,5 Stunden gedauert. Und wenn man da 1,5 Stunden sitzt und trinkt und irgendwie Steinchen hin und her schiebt, dann wird es irgendwann auch ein bisschen dröge. Also da war man am Ende dann schon auch froh, als es vorbei war.
Ganz kurz, ich kenne ja das Spielfeld und du hast halt nur einfarbige Steine, ne?
Ja.
welche Zugehörigkeit haben die? Darf jeder jeden Stein anfassen?
Nee, wie gesagt, ich kann jetzt nur das erklären, was wir gespielt haben. Ich muss mal überlegen. Also jeder hatte auf seiner Hälfte des Spielbrettes.
Ja.
Zwei Reihen a sechs Spalten mit diesen Mulden.
Ja.
Vielleicht waren es auch acht Spalten, weiß ich nicht mehr. Also 2x8 oder 2x6.
Ja.
Und in jedes kommen, glaube ich, am Anfang 4 Steine.
Ja.
Und du nimmst dir immer aus einer Mulde raus und fängst dann an, im nächsten Feld abzulegen. Okay. Und dann läufst du, und du kannst dir die Richtung aussuchen, in die du gehst. Und du schlägst dann an der, wo halt die zwei sind, einfach um. Und wenn du in einem oberen Feld aufhörst, darfst du dir die Steine vom Gegenüber aus der vorderen Reihe nehmen.
Okay.
Und ziehst sie in deine Hälfte und kannst dann weitermachen. Du verlierst dein Zugrecht, wenn du deinen letzten Stein in ein leeres Feld legst. Dann ist der andere dran. Und das Ziel ist es, die vordere Reihe des Gegners zu entleeren, komplett.
Okay. Also einerseits habe ich jetzt nur ein Spielbrett vor Augen, was 2x10 oder so ist. Also 2x10 Mulden?
Nee, 4x6 oder 4x8.
Okay, dann habe ich ein anderes Muldenspiel.
Ja, Kopf. Wie gesagt, die heißen wohl alle Manka da, aber ich weiß nicht genau, welches davon das jetzt war.
Und ich habe nicht verstanden, was du mir erklärt hast.
Okay, cool. Schreibt mir auf Twitter, wenn ihr es verstanden habt, und lacht den Yellow Geek Bear dabei aus.
Sehr gerne.
Naja. Dann habe ich dem Fabsi Backgammon beigebracht.
Der kannte Backgammon nicht?
Nee.
Wusstest du, dass das früher Puff hieß?
Nein.
Das ist lustig. Im 19. Jahrhundert hieß das Spiel tatsächlich in Europa, in Deutschland Puff. Und wenn man ins Freundenhaus gegangen ist, damals, dann hat man gesagt, ich gehe Puff spielen. Mhm. Und hat das dann so getarnt. Und deswegen heißen die Freudenhäuser Puffs.
Das werde ich mal recherchieren.
Ja, ich kann euch auch Blödsinn erzählen. Stimmt es oder stimmt es nicht?
Schreibt uns jetzt Frage ist, an die Chaosbären auf
Twitter. Zu wie viel Prozent glaubst du mir jetzt gerade?
Ungefähr 30.
30%, okay. Ich muss an meiner Glaubwürdigkeit arbeiten. Hoffentlich stimmt das.
Ja, weiß. Dann haben wir zum Abschluss des Ganzen, ich glaube, das war schon am nächsten Morgen, Lanterns gespielt.
Lanterns, das hast du auf der UK Games Expo, USK. auf der UK Games Expo gespielt.
Nee, das habe ich davor gespielt in dem Meeple Mayhem.
Ja, das hast du in dem Laden, ich erinnere mich an die Folge.
Ja.
Wie vielleicht in der Zukunft ist.
Ja. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Dann war ich bei meinen Eltern und habe ein Spiel gespielt, das nennt sich Kreuzworträtseln.
Kreuzworträtseln, ist das ein Euro?
Heavy Euro. Nee, oh Gott, wie ging denn das? Man hat Würfel, ja, die man würfelt, logischerweise, die sehen so aus wie Scrabble-Steine, also die sind so beschriftet wie Scrabble-Steine im Prinzip.
Auch mit der gleichen Punktzahl?
Nee. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, Buchstabe, Punktzahl. Und dann musst du die würfeln. Ich weiß nicht, das ist eine Menge. Und dann kannst du die halt nehmen und daraus musst du dir ein Kreuzworträtsel im Prinzip bauen.
Ah, okay.
Und dann wird das halt bewertet. Und das ist das Spiel. Und ich bin nicht gut in Wortspielen dieser Art. Meine Eltern sind wesentlich besser.
Da kannst du sowas machen wie ägyptischer Gott mit zwei Buchstaben.
Ra.
Zum Beispiel.
Ja.
Und dann kannst du Tier auf dem Baum machen.
Affe.
Siehst du, und dann hast du Ra und Affe zusammen.
Ja, wenn du das gewürfelt hast.
Wenn du das gewürfelt
hast. Das ist immer diese kleine Problematik.
Wie viele Würfel sind das?
Das ist eine gute Frage.
Geschätzt?
20?
Okay, und dann musst du dir, okay. Dann müssen alle anderen so lange warten, bis du das Kreuzworträtsel daraus, oder machen wir das gleichzeitig?
Nee, die müssen warten. Die müssen ja dann immer, und das geht auf Zeit, also ein getimtes Spiel. Und dann sitzt du da und deine Eltern von rechts und sagen, ja, aber da mach doch, Nein, seid ruhig, ich will eure Hilfe nicht. Ich bin selber schlecht. Um das mal zu präzisieren, ich hatte 98 Punkte, mein Vater hatte 169, meine Mutter hatte 235.
Okay, vielleicht...
bin ich einfach schlecht.
Also die Downtime ist ja da vielleicht doch ein Ding, oder? Oder ist man da so drin, um den anderen Tipps zu geben?
Ja, meine Eltern sind das offensichtlich. Ich bin dann ja eher bei sowas der Trash-Talker. Also ich habe das dann mal versucht, auf eine andere Art zurückzugeben. ja...
Wenn wir jetzt Crazy Words spielen würden, dann könntest du ja Rufzkrumm schreiben.
Ja, das ist richtig. Crazy Kreuzwort würfeln.
Crazy Kreuzwort würfeln. Am Ende.
Schön.
Kreuz.
Dann gab's irgendwo zwischendurch in der Freitagsrunde wieder eine Partie Just One. Und eine Partie Railroad Inc.
Oh, Railroad Inc. Rot oder blau?
Rot.
Rot. Hast du Rot?
Yes, ich habe Rot.
Hast du auch Blau?
No, I do not have Blau. Blue.
Ah ja, also würde ich mir Blau holen, habe ich das richtig irgendwann letztens auf Twitter gesagt.
Ich glaube schon, ja. Dann war ich hier und habe mich einführen lassen in die Welt von Max vs. Minions.
Max vs. Minions.
Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Spiel...
beschreiben soll.
Nördlich von Level 1 bestehen soll.
Ach so, wir haben tatsächlich zweimal die Schule verloren, ne?
Ich habe ja einmal gewonnen, Mission 1 und einmal zweimal Mission 2, genau, ja.
Und zweimal verloren. Das war interessant, weil die habe ich gar nicht mal so oft verloren.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Dass man da gewinnt.
Nee, es war überraschend, dass das... Okay, wir haben es zu viert gespielt normalerweise.
Nee, ach so, ja.
Und jetzt haben wir es zu dritt gespielt mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel schwieriger ist, aber... Max vs. Minions ist ja dieses nette kleine Programmierspiel, wo man einen Roboter hat und muss ganz viele Minions töten, platt machen. Wellen von Minions auf einem... Spielfeld mit nicht Hexen, sondern Quadraten, quadratischen Feldern. Und man nimmt dafür Programmierkarten, wie vorwärts gehen, 90 Grad rechts drehen, 90 Grad links drehen oder sowas. Und ja, sowas benutzt man alles, um dann seinen Mac so in einer Runde zu programmieren, dass der möglichst sinnvolle Dinge macht, was am Anfang eher schwierig möglich ist, weil man wenig Karten hat. Und später wird man dann immer besser, wird dann aber beschädigt von diesen blöden Minions, die überall sind und nur neben dir stehen müssen, um dich zu beschädigen. Und dann kriegst du Beschädigungskarten. Du kannst nicht irgendwie Lebenspunkte verlieren, aber deine Programmierung kann durcheinander geraten oder
unsinnig werden. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Mechanismus. Also, dass man
dass man nicht sterben kann.
So Systemausfälle hat oder...
großartig. Ich liebe das.
Ja, aber es ist halt auch sehr, es kann schon sehr reinhauen.
Ja. Oder es kann cool sein. Es gibt einen ganz tollen Booster, da gehst du irgendwie vier Felder, hüpfst du nach vorne und dann drehst du dich aber 180 Grad um. Wenn ich den kriege als Schaden, den benutze ich, lasse ich immer drin, weil so toll kannst du da drumherum programmieren.
Ne.
Ja. Und ja, das ist ganz witzig. Da muss man dann irgendwelche Aufgaben erfüllen. Dann wieder eine Bombe irgendwo auf dem Feld schieben, schleppen, ziehen. Das haben wir in der ersten Mission gemacht, das ging wirklich gut. Und in der zweiten, die zweite Mission ist halt so, dass von drei Seiten Wellen von Minions kommen und die Schule nicht erreichen dürfen, bevor man nicht irgendwelche Kristalle geborgen hat, auch in diesen drei Seiten. Das haben wir tatsächlich zweimal hintereinander ganz schön verkackt.
Aber so richtig, Freunde.
Da hatten wir wenig Schnitte, aber wie gesagt, zu viert habe ich da nie Probleme gehabt. Und ich meine auch zu dritt nicht. Das ist erstaunlich. Vielleicht müssen wir
zu viel kann ich mir schon vorstellen, weil wir waren ja irgendwie so alle drei eine Richtung abgedeckt im Prinzip. Und wenn du den vierten irgendwie so postierst, dass der vor der Schule rumspringt oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfacher ist. Aber das ist da schon einfach. Ja, für mich ist das zurzeit wirklich noch so, dass ich mir denke, okay, ich weiß nicht, wie das irgendwie funktionieren soll.
Das macht so Spaß, wenn man dann sieht, dass das dann doch irgendwie funktioniert und ich hüpfe mal drei Felder nach rechts, und habe dann so eine Reihe abgemäht. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Ja. Ganz, ganz schön. Und die Produktionsqualität ist enorm. Und die Boardpräsenz ist auch groß. Ja.
Ja, und dann haben wir noch zur zweiten Runde, oder naja, nicht eine ganze Runde Spirit Island gespielt. Es war schon relativ spät und wir haben es dann irgendwann abgebrochen.
Ah ja, stimmt, du musst nach Hause.
Ja.
Ja. Schönen Gruß an deine Mami.
Von daher, was? Achso. Von daher bilde ich mir da auch gar kein vollständiges Urteil oder auch nur ein halbwegiges.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen spät, die das, um die Uhrzeit noch beizubringen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber es ist auch so ein Spiel gewesen, was wir immer gespielt haben, wenn du mal nicht da bist in der Freitagsrunde. Naja, offensichtlich, weil wir, wenn wir zu fünft in der Freitagsrunde sind, ja normalerweise Gloomhaven spielen und du da bist.
Ja.
Und dann spielen wir Spirit Island und Max vs. Minions, beides Spiele, die wir gespielt haben, wenn du nicht da warst.
Ja, ja.
Und wir zu viert waren. Wir haben ja, Spirit Island. Tolles Spiel. Aber boah. Man ist ein Geist und muss böse Invasoren von der Insel vertreiben. Wunderschön. Ein Euro-Spiel. Ein Heavy-Euro-Spiel.
Okay. Dann habe ich mit deinem Sohn gespielt. Der war mich besuchen. Clank habe ich mit ihm gespielt.
Ah.
Das war, glaube ich, auch neu für ihn.
Hast du das auf Englisch oder auf Deutsch?
Deutsch.
Ah, also Klong.
Ja, ja, Klong. Ja. War ganz lustig mal wieder. Mhm. Dann haben wir irgendwie was? 5 Runden Jaikas gespielt oder 4 Runden?
Was bitte?
Jaikas.
Kenne ich nicht.
Das ist so ein Spiel, wo jeder 10 Magnete hat. Und der Spielplan sind so mehrere Stoffteile oder so neoprenartige Teile in Dreiecksform. Das heißt, man kann sich den Spielplan unterschiedlich auslegen. Und dann muss jeder Magneten ablegen. Und immer wenn 2 Magneten sich irgendwie anziehen, kriegt der den letzten platziert hat, diese Magneten wieder auf die Hand. Dein Ziel ist es, deine Magneten alle loszuwerden. Also es ist so, ja, ist halt spielerisch irgendwie Magnetismus erlernen oder was. Ist ganz lustig, immer natürlich auch nichts Hochforderndes, aber es ist schon lustig, den Unterschied zu sehen, manchmal, wie er das ausgetestet hat mit den Magneten und ich dann vielleicht auch eher nicht so manchmal. Und dann hatte ich halt irgendwie 5 Stück wieder in der Hand, obwohl ich eigentlich den viel besseren Platz hatte als er. Aber gut, so ist das dann.
Sind die denn unterschiedlich stark oder hast du das Gefühl?
Ja, die sind unterschiedlich groß auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen. Man kann das dann halt schon so ein bisschen antesten, sagte er. Ich weiß nicht, was die Regeln wirklich sind. Keine Ahnung. Ich habe das mal nach seinen gespielt.
Das hieß wie?
Jaikas.
Jaikas mit Y und Z am Ende.
Ja.
Und Ausrufezeichen.
Ja.
Okay.
Dann habe ich mit ihm noch gespielt Liftoff. Das ist mir ja damals auf... Habe ich das auf der Spiel? Ich habe es mir danach geholt.
Wir haben auf der Spiel gespielt.
Angespielt und dann habe ich es mir gekauft und jetzt habe ich das erste Mal gespielt. Und holy shit, was ich damals gesagt habe auf der Messe, dass dieses Regelbuch der größte Rotz ist, ist immer noch richtig. Mein Gott. Also wirklich, das ist eine Katastrophe. Das ist, also nee, da bitte nochmal
nachsitzen
oder so.
Muss man sich auf YouTube erklären lassen, die Regeln?
Ja, weil nach dem Regelbuch weiß ich nicht, wie man es lernen soll.
Okay.
Also wir haben es auch irgendwie hinbekommen und es war dann auch ganz cool und wir hatten Spaß, aber so oft, wie man irgendwas versucht hat nachzugucken, was dann nicht geht, weil dieses Regelbuch nicht so aufgebaut ist, dass es dir die Regeln erklärt, es ist völlig absurd eigentlich.
Was macht es dann?
Ja, es zeigt dir den Aufbau des Spiels und dann fängt es irgendwie halb an, was zu erklären und dann geht's an einer anderen Stelle weiter und das ist wirklich nicht gut. Ich hasse schlechte Regelbücher.
Okay.
Aber so als Spiel war es eigentlich ganz cool, wenn man da drüber dann mal hinweggesehen hat.
Fand das auch ganz nett. Wir hatten das irgendwie halb zu Ende gespielt, dann hat die Messe geschlossen. Wir
haben eine Runde gespielt, ja.
Ja, wir haben mehr als eine Runde gespielt, das war. Ja, wir haben irgendwie, es gibt so Phasen, oder?
Ja.
Und wir haben dann irgendwie die erste Phase gespielt und nicht die zweite und dritte.
Ja.
Aber es war mehr als eine Runde, wo man einmal rumging.
Ja.
Ja. Ist ja auch so ein bisschen Highlight gewesen auf der Messe damals.
Weiß ich nicht.
Das ist ein Medium-Euro-Game, also ein normales Euro-Game.
So, dann habe ich am selben Abend noch mal eine andere Runde Crazy Words gespielt und Flamme Rouge. Die Klassiker. Auch
ich habe immer noch nicht Flamme Rouge gespielt.
Flamme Rouge mit jemandem gespielt, den ich auch noch nicht kannte vorher, der wohl selber irgendwie so ein bisschen Radrennsport macht. Und der fand es halt auch cool. Also das trifft da auf jeden Fall schon Dinge. War aber eine lustige Runde. Da war eine Spieleverweigererin dabei. Die wollte nicht so richtig mitspielen. Ich spiele eigentlich immer nur Doppelkopf.
Eine Spieleverleiherin?
Verweigerin.
Ach, Verweigererin. Ich habe Verleiherin verstanden. Nee. Ich fahre auch Fahrrad. Ich würde das auch mal gerne spielen.
Okay.
Flamouche.
Ja, gut. Musste mal Bescheid sagen.
Bescheid.
Dann habe ich wieder mit Dirk gespielt. da haben wir so einen kleinen Kickstarter-Abend gemacht fast. Terrors of London hatte er gerade frisch bekommen. Das ist ein Deckbilder, der in so einem viktorianischen London spielt, mit Monstern und mit einem ganz interessanten Mechanismus. Also es ist halt wie jeder Deckbilder, man hat 10 Karten am Start. Beziehungsweise, was nicht wie bei jedem Deckbilder ist, man hat Charaktere, die haben unterschiedliche Lebenspunkte zum Beispiel, die haben eine Spezialfähigkeit, die man meistens einmal pro Runde einsetzen kann, zum Beispiel einen extra Schaden generieren oder eine Karte ablegen und eine neue ziehen dafür, ist ganz unterschiedlich, dann gibt es 4 Spezialkarten, 4 Spezialstarterkarten pro Charakter, von denen man sich 2 aussuchen darf, die auch nochmal andere Sachen machen, die sich aber, also die sich dann auch meistens irgendwie an den Charakter anpassen. Und man spielt so Monster, Oberbösewichter und man rekrutiert dann eben aus der Trade Row Monster, die man zu sich holt und die dann sogenannte Horden bilden können. Das ist halt dieser ganz spannende Mechanismus. Die haben halt alle irgendwie eine primäre Eigenschaft. Die haben vielleicht auch noch eine sekundäre Eigenschaft oder Aktion, die sie ausführen können.
Zum Beispiel?
Ja, mach Schaden, generiere Geld.
Ich dachte, ja.
So ganz normale Sachen aus dem Deckbuilding-Bereich eben. Und dann gibt's noch diese Horde. Alle Karten haben oben links ein Symbol und sie haben unten rechts ein Symbol. Es gibt, glaube ich, 5 Fraktionen oder 4 Fraktionen, die lustigerweise in dem Regelbuch nie erklärt werden, welche ist. Die sind einfach da. Und wenn du jetzt, wie war denn das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Die haben unten rechts auch nochmal, also wenn du jetzt eins hast mit oben links weiß und unten rechts blau, dann hast du unten ist das nochmal markiert? Ja, unten ist es dann nochmal anders markiert. Also auf jeden Fall, wenn du eine gewisse Kombination von diesen Farben nebeneinander legst, dann können die eine Horde bilden. Mhm. Und wenn die eine Horde bilden ab 2, dann gibt es nochmal eine Spezialaktion, die sie ausführen können. Oder beziehungsweise sind auch gerne mal 2, von denen man sich dann eine auswählen kann. Und das ist ganz spannend, das ist aber auch ein bisschen knifflig, weil sich, glaube ich, kein Mensch diese Sachen alle merken kann. Und man manchmal da sitzt und das aufblättert und denkt, ich habe eine richtig gute Horde gerade. Und aber ich habe es nicht hinbekommen, da drauf zu spielen. Also das habe ich vielleicht gemacht, wenn ich jetzt Monster in meiner Auslage hatte, dann habe ich geguckt, dass die zu denen aus dem Markt passen, also aus der Straße heißt das, in Terrors of London. Das ist ganz lustig. Geht relativ zügig.
Für wie viele Spieler ist das?
Also wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, ob es auch mit mehr geht.
Mhm.
Halt so, wie gesagt, so ein klassischer Deckbilder.
Mit Horden als Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Genau.
Aber auch noch gegenseitig angreifen?
Ja, klar. Also das Ziel ist schon, den Gegner die Lebenspunkte auf Null zu bringen.
Na gut, das ist erst seit Star Realms eigentlich so. Das ist ja das Krasse.
Na ja, gut, weiß ich nicht. Kann sein.
Nicht bei Star Realms. Das Legendary vielleicht auch noch im kompetitiv-kooperativen Bereich, aber ja, am elegantesten halt bei Star Realms.
Ja, also hat Spaß gemacht, sieht unheimlich gut aus. Die Charaktere sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe mir dann irgendwie die erste Runde hatte Dirk gewonnen. In der zweiten habe ich mir dann so ein Vieh genommen, was die Spezialaktion so auf Schaden hat. Und dann habe ich halt einfach einmal voll aggro gegangen und habe das auch, glaube ich, relativ souverän gewonnen. Das war ganz cool. Dann haben wir eine Runde Pandemic Rapid Response gespielt. Habe ich ja eben schon mal von erzählt, zu zweit, wo wir dann am Ende wirklich nur an der Zeit und ja, da hätten wir vielleicht noch ein, zweimal mehr würfeln müssen, dann hätten wir es geschafft, haben wir aber so nicht. Also wirklich auf Messers Scheide, das
Schneide,
genau. Auf Messers Schneide.
Aber es gibt da eine Erweiterung von Pandemie auf Messers Schneide.
Okay. Die heißt so. Siehst du? Die meinte ich doch.
Nein, du meintest Rapid Response.
Ja. Schnelles Einsatzteam. Dann haben wir, das haben tatsächlich Dirk und ich unabhängig voneinander beide gebackt, Incomodos Invitados oder auf Englisch eben Awkward Guests gespielt. Cluedo ist immer so der erste Vergleich, ein Deduktionsspiel, bei dem man einen Mörder finden muss in einer Villa. In seiner Villa, also Mr. Waltons Villa, der hatte da eben ein paar Awkward Guests. Und da gilt es halt rauszufinden, wer war der Mörder, warum hat er es getan und mit welcher Waffe. Diese drei Sachen muss man finden.
Das kommt mir so bekannt vor, es ist vielleicht Cluedo.
Ja, wie gesagt, so in der Art. Aber es ist halt ein rein kartenbasiert. Jeder hat so einen Plan vor sich, wo die Villa drauf ist, wo die möglichen Motive der einzelnen Verdächtigen und die Tatwaffen drauf sind. Und auf diesen Karten stehen halt Dinge. Es gibt Karten mit den Werten 1, 2, 3. Das sind verschieden starke Hinweise. 3 sind die besten, 1 sind die schwächsten. Da stehen dann Sachen drauf, wie, weiß ich nicht, dass der Hausstaff sagt, der und der wurde in dem und dem Raum gesehen zum Zeitpunkt des Mordes. Und man hat halt diese Villa vor sich, man weiß, alle starten, es gibt nur 4 Räume, in denen die starten können, oder, also was heißt, in dem Zeit, zu dem, also die nicht der Mörder sind, waren zum Zeitpunkt des Mordes in einem dieser 4 Räume, und der Mörder ist aus einem dieser 4 Räume gestartet, um den Mord zu begehen, hat auf dem Weg die Tatwaffe eingesammelt und ist dann eben in dieses Studyzimmer gegangen und hat Mr. Walton ermordet. Und man kann sich in jeder Runde, man hat so einen Plan, der extra da liegt. Man kann sich in, also ein, es geht der Reihe um, jeder Spieler kann sich 2 Hinweise oder 2, also du kannst nach Räumen und nach Personen fragen.
Andere.
Genau, also du sagst einfach, ich möchte Informationen zur Garage und zu, keine Ahnung, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr.
Küchenmesser.
Nee, nur Personen oder Räume.
Die Frau Küchenmesser.
Yes, nein, sie sind ja fest vorgegeben, das sind ja immer dieselben. Also, ja. Du kannst auch nach 2 Räumen fragen, du kannst auch nach 2 Personen fragen und dann haben wir alle Karten oben rechts, steht auf was sie sich beziehen. Und jeder der Mitspieler kann dann eben sagen, ich leg dir jetzt Hinweise dahin, verdeckt, dann legst du einen Zahlenmarker oben drauf, wo dann steht, welchen Wert diese Hinweise zusammen haben. Und dann kannst du als aktiver Spieler eben entscheiden, möchte ich jetzt mit jemandem tauschen, möchte ich mit allen tauschen, hängt natürlich davon ab, wie viel Wert du auf deiner Hand hast. Und versuchst halt nach und nach dieses Geheimnis aufzulösen oder diesen Mordfall aufzulösen. Und das ist auf jeden Fall ganz spaßig. Ich habe es inzwischen auch solo gespielt und ich habe es auch nochmal in der Freitagsrunde, haben wir es letztes Mal zu viert gespielt. Geht bis zu 8 Spielern, also ist durchaus auch für größere Runden geeignet. Und
selten, dass sowas einen Solo-Modus hat.
Ja, mit App. Also,
ach so, ja. Okay. Ja.
Also wie gesagt, dieses ganze System basiert auf 240 Karten. Du stellst dir immer 70 davon für den Fall zusammen. Nach Vorgabe eben aus dem Fallbuch oder eben mit der App geht's auch. Die App dir sagt so, such dir die und die und die und die Karte raus.
70 verschiedene Karten?
Ja.
Oh je. Okay. Ist ein bisschen was von der Vorbereitung.
Ja, gut, man muss sich halt ein bisschen was zusammensuchen, aber es geht eigentlich.
Und dann ist es immer, wenn du Fall 2 spielst, ist immer der gleiche der Mörder und.
Was?
Wenn du Fall 2 spielst aus dem Fallbuch, dann hast du immer den gleichen Mörder. Also es ist immer bei Fall 2 der und der.
Ja, 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 klar.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, die App, die hat, glaube ich, auch noch ein Vielfaches an Fällen aus dem Buch. Und im Kickstarter gab es auch noch mal ein Buch, wo auch noch mal andere Fälle drin waren. Und ich glaube, so schnell wird es einem nicht langweilig. Es gibt dann, also ich habe es, glaube ich, nur auf dem Schwierigkeitslevel Introductory und Easy gespielt. Es gibt noch Very Easy, es gibt bis sehr hart. Da gibt es dann auch Komplizen noch dazu. Also da gibt es dann nicht nur einen Mörder, sondern immer auch noch einen Komplizen, den man rausfinden wird. Habe ich aber noch nicht mitgespielt, kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich denke mal, es wird deutlich komplizierter werden. Ja, waren auf jeden Fall immer lustige Partien.
Klingt spannend.
Ja. Dann haben wir noch Era of Kingdoms gespielt, ein Kickstarter von Dirk, mit dem ich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Jeder spielt ein Königreich, man zieht Karten, kann die dann in seinem Königreich auslegen. Das sind dann irgendwelche Landschaften oder Gebäude, die man besser machen kann. Es gibt noch eine Spalte für Menschen, das können dann Krieger sein oder Handwerker oder was weiß ich. Fand ich sehr, sehr zufällig. Du weißt manchmal nicht, wo du was upgraden kannst. Also da müsste man sich wahrscheinlich erstmal vorher alle Kartenstapel durchgucken, um überhaupt einen Eindruck zu bekommen, was es überhaupt alles gibt. Weil ich saß dann da irgendwann mit der Hand und das ist ja ein cooles Gebäude. Das hätte ich gerne, aber ich brauche das und das und das. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das kriege vorher. Ja. Fand ich nicht so mega, aber gut.
Ja.
Dann, was ist das hier? Das ist wieder eine Freitagsrunde von uns. Mit Just One.
Mhm.
Kennen wir mal. Bam, das unanständig gute Wortspiel. Was im Prinzip ein Cards Against Humanity-Klon ist.
Ja, aber mit deutschen Sachen, die funktionieren dann ein bisschen besser, weil du den Bezug hast. Bei Cards Against Humanity hast du ja immer das Problem, dass du dann selbst gewiefteste Verfolger des amerikanischen Kulturgutausschüttungssystems, dass man nicht immer alles begreift, vor allem den Slang, die Slang-Ausdrücke nicht.
Ja.
Und dann hat man irgendwelche Karten auf der Hand und weiß gar nicht, was daran lustig sein soll. Und dann hatten wir immer die Hausregel, dass wir die auch abwerfen. Bei Bam ist es tatsächlich so, dass wir hatten auch ein bisschen irgendwie ab 18 Versionen da drin.
Ja.
Und ja, wer das System nicht kennt, das ist wirklich sehr, sehr spaßig, finde ich, generell. Also jemand deckt, es gibt zwei verschiedene Kartenstapel, jemand deckt eine Karte auf und da sind dann ein oder zwei Lücken in dem Text drin und die müssen dann alle anderen Spieler von ihrer Hand mit der passenden, lustigsten Karte hinspielen und das wird dann aber verdeckt gespielt und dann kommt noch eine Karte dazu und dann muss derjenige, der das aufgedeckt hat, entscheiden, welcher Textfüller denn am lustigsten für ihn war und der kriegt dann einen Punkt. So ungefähr ist das. Und das ist ein tolles Partyspiel, was super viel Spaß macht, wenn man schwarzen Humor mag. Weil das ist teilweise politisch, teilweise eklig. Einfach nur eklig. Und ja, gerade in der 18er Version, es ist wirklich, macht sehr viel Spaß. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich würde tatsächlich auch diese BAM-Version, die ich vorher noch nicht gespielt hatte, also die deutsche Version, allen anderen Versionen jetzt vorziehen, einfach weil es lustiger, schneller von der Hand zu lesen ist.
Ja.
Und man nicht erklären muss und okay, man hat dann auch wieder ein paar Ausdrücke auf der Hand, die man doof findet. Ab und zu zieht man weiße Karten, die man leider nicht beschriften durfte, was ich sehr traurig fand. Aber die Besitzerin des Spiels wird ihre Gründe haben, warum die uns da nicht draufschreiben lässt.
Wahrscheinlich.
Ja, war eine sehr, sehr lustige Runde.
Ja. Lustig war auch Bring Your Own Book.
Bring Your Own Book.
Das ja. Wir nicht gemacht haben, sondern es mit Spielern aus der Hausbibliothek, mit Büchern aus der Hausbibliothek gespielt haben, so rum.
Ja, das war interessant.
Vor allem anhand der Bücher.
Ja, vor allem wie es dann dazu kam, ne? Bring Your Own Book stand dann irgendwie so rum und dann meinte unser lieber Fabian meinte, das möchte ich spielen. Habt ihr 50 Shades of Grey da? Daraufhin hat ein Funkeln in den Augen der Gastgeberin angezeigt, dass sie meinte, ich habe was Besseres. Und dann Weltliteratur der Sexliteratur uns aufgetischt hat und die Bibel.
Ja.
Und dann haben wir das mit Marquis de Sartre, 120 Tage von Sodom, mit Venus im Pelz und Henry Miller Roman gespielt. Aber ja. Worum geht's denn bei Bring Your Own Book eigentlich?
Man bringt sein eigenes Buch.
Eigentlich bringt man sein eigenes
Buch. Eigentlich bringt man sein eigenes Buch, was am meisten Sinn macht. Also worum geht's? Ein Spieler ist der aktive Spieler, nenne ich ihn jetzt mal, der zieht eine Karte. Auf diesen Karten stehen zwei, ja, auch Oberkategorien oder ja.
Was würde ein Marktschreier sagen? Oder ein Heiratsantrag?
Ja, oder ein Facebook-Status oder sowas.
Genau.
Ja, und dann ist die Aufgabe für jeden Mitspieler aus dem Buch, das vor ihm liegt, eine Passage zu finden, einen Satz, wo er denkt, dass derjenige, der aktive Spieler ist,
das am passendsten
findet. Am lustigsten oder am besten findet,
ja.
Und sobald der Erste was gefunden hat, dreht er eine Sanduhr um und setzt damit die anderen unter Druck. Und ja, sobald die Sanduhr abgelaufen ist, liest halt jeder seine Passage, seinen Satz vor und dann entscheidet der aktive Spieler, für welch, eigentlich ist es der passive Spieler in dem Moment. Also der passive Spieler entscheidet dann sich für eine Möglichkeit und derjenige bekommt dann eben eine Karte.
Das ist quasi der gleiche Punktmechanismus wie in Bannon zuvor. Allerdings offen, so dass man auch theoretisch Sympathien spielen lassen kann, was ein bisschen doof ist, aber es geht bei dem, ich wüsste nicht, wie man es anders machen sollte. Dann müssen wir es aufschreiben und dann verdeckt irgendwo hinstellen. Aber ja, das wird dann zu lange dauern.
Ich hätte das Spiel, glaube ich, gewonnen, wenn ich die 120 Tage von Sodom behalten hätte bis zum Ende.
Ja, die sind schon ziemlich eklig.
Da ist schon ziemlich viel Scheiße.
Also, das ist echt krank. Dass das Weltliteratur ist, gut, initiierte Weltliteratur. Aber ja, das ist sehr interessant.
Ja.
Und eklig. Aber ja. Was war das bei mir? Das fand ich super. Es war, damit habe ich gewonnen. Das fand ich ja noch am besten. Fußnote einer Steuererklärung, glaube ich, war das sowas. Und dann haben alle was rausgesucht und dann alle irgendwie irgendwas mit Sex gehabt und ich habe nur Wuff. Das war super.
Ja, da war aber auch der passive Spieler irgendwie. Was, naja, nicht auf der Höhe.
Was, das nicht sagen. Du?
Nee.
Du hast das mit dem Wuff? Hab ich, ja, okay. Aber du hast mir auch zweimal einen Punkt gegeben.
Das kann sein.
Tja.
Da habe ich auch nicht aufgepasst.
Das ging auch dann im Endeffekt nicht mehr um die Punkte. Es war einfach, es war tatsächlich sehr lustig und also. Wenn man es mit Büchern spielt, die alle irgendwie ein gleiches Thema haben, wenn man sein eigenes mitbringt, ist das, glaube ich, sehr witzig.
Ja, ich denke auch, das macht am meisten Sinn.
Man kann auch mit Kinderbüchern wahrscheinlich gut spielen.
Also mit Wissenschaftsliteratur fände ich das, glaube ich, auch mal lustig.
Ja.
Ja, wobei man weiß es nicht.
Aber wer hat schon Wissenschaftsliteratur?
Keine Ahnung.
Aber mit Weltliteratur der Sex, des Sexes ist auch nicht ganz schlecht.
Ja.
War sehr lustig. Lustigerweise hat Fabian dann nach 50 Shades of Grey gerufen, hat dann die Bibel größtenteils genommen gehabt.
Ja, und wollte dann irgendwann die 120 Tage von Sodom haben.
Ja.
Naja. Und zum Abschluss haben wir es dann gebracht mit Crazy Words einer weiteren Runde.
Oh ja, das war lustig. Mal wieder. Crazy Words hat mich echt so das Herz so langsam erobert. Aber ich habe das Gefühl, dass da die Ausdrücke sich wiederholt haben. Also ich habe jetzt schon zweimal mehr die gleichen Ausdrücke. Vielleicht muss ich einen anderen Stapel teilnehmen oder so.
Ach so, die Ausdrücke. Ja,
klar. Aber ja. Das war schön. Und dann sind wir auch, glaube ich, im Jetzt angekommen.
Ja, ich habe noch was vom letzten Wochenende, also nicht jetzt dem, sondern dem davor. Da war ich ja mit meinem Pubquiz-Team beim Apple Tree Garden Festival.
War da nicht auch Wacken?
Ja, aber das war woanders.
Wart ihr nicht in Backen?
Nein.
Okay.
Wir waren beim RPG Garden und haben dort auch einiges gespielt. Der Dirk hatte eine große Tasche mitgepackt, die leider dann auch am Freitag dem Regen, dem flutartigen Regen etwas zum Opfer gefallen ist. Es hat aber nur 3,5 Spiele getroffen.
Palm Island vielleicht, dem Wasserdichten? Nee,
das Wasserdichte, da kommen wir gleich zu. Es gab ein Spiel mit Plastikkarten, was es nicht überlebt hat.
Was?
Ja. Aber der Dirk hat es inzwischen auch schon wieder neu gekauft. Wir haben es gestern beim Quiz auch wieder gespielt. Aber wir fangen mal chronologisch an mit Soundjack. Das ist dieses Spiel mit dem großen Plastikmikrofon und den Buzzern, den 5 Buzzern drumherum. Es ist also ein Quizspiel, ja, wo man dauernd irgendwas erraten muss. Ein Lied oder ein Land oder ein Fortbewegungsmittel, was alles anhand von Sounds dargestellt wird. Und dann muss man eben buzzern. Und wer am schnellsten ist, darf die Antwort geben. Und wenn sie richtig ist, kriegt er einen Punkt. Und wenn sie nicht richtig ist, kriegen alle anderen einen Punkt.
Da ist ein Mikrofon dabei oder ein Lautsprecher?
Nein, man drückt dann entweder auf das lachende Smiley oder das traurige Smiley. Um dem Gerät, man gibt dann seine Antwort, verkündet die allen anderen Mitspielenden und dem Gerät muss man dann aber noch sagen, ja, war richtig, nein, war falsch.
Okay, aber das Gerät ist ein?
Ein Plastikmikrofon.
Aber warum ist das ein Mikrofon? Da kommt doch was raus die ganze Zeit.
Ja, aber es ist ein Mikrofon. Frag mich doch nicht.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, aber es ist so, Björn. Es macht vieles auf der Welt keinen Sinn und es ist trotzdem so. Okay. Zum Beispiel dieser Podcast. Es ist jetzt einfach so. Ja, das haben wir ein paar Runden gespielt. Das haben wir dann
einen schönen Gruß an den Podcast, den die Welt nicht braucht, von dem Podcast, der keinen Sinn macht.
Ja.
Hallo, Seba. Entschuldigung, habe ich rausgemacht. Okay.
Ja, nee, passt. Ich hab's noch nicht verstanden. Ja, das haben wir freitags gespielt, das haben wir am Samstag auch nochmal gespielt. Da haben wir es dann an einer von denen, die ja schon ewig hingehen, der hat eine Kölschkiste, hat da eine Autobatterie eingebaut, hat da 2 Boxen dran gemacht und schließt da immer ein Festival-iPhone an mit Musik drauf. Und da haben wir aber einfach statt dem iPhone das Soundcheck angeschlossen und haben dann den halben Platz bespaßt mit unserem Soundcheck auf der Bierkiste gespielt. Das war auch sehr schön. Ich war nicht sehr erfolgreich. Ich bin alt und langsam und kenne mich nicht aus.
In Autogeräuschen?
In allen möglichen Geräuschen. Dann das Spiel, was das Festival nicht überlebt hat, aber was wir trotzdem vorher auch gespielt haben, war Cabo.
Das soll gut sein.
Das ist sehr spaßig, ja. Das haben wir auch gestern, wie gesagt, beim Pubquiz nochmal gespielt, mit dem neuen, was er sich geholt hat. Ich werde mir das auch zulegen, weil das ist echt cool. Also es gibt in diesem Spiel Karten mit den Werten von 0 bis 13. Die Karten mit den Werten 0 und 13 gibt es jeweils 2-mal, alle anderen gibt es jeweils 4-mal. Jeder Spieler kriegt 4 Karten, muss die verdeckt vor sich legen, darf sich nur 2 davon angucken. Das Ziel des Spiels ist es, den niedrigsten Wert zu haben mit allen seinen Karten. Ja, und das dann auch noch anzusagen. Und dann noch die Runde, die alle anderen, also wenn du Cabo sagst, um das anzukündigen, dass du jetzt meinst, du hast den niedrigsten Gesamtwert, dann dürfen alle anderen nochmal spielen.
Oh, aber dir nichts mehr wegnehmen.
Doch, 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 doch. Mhm. Die Karten mit den Werten 7 und 8, da steht Peak drauf, das heißt, du darfst dir eine deiner eigenen Karten angucken.
Mhm.
9 und 10 sind Spy, das heißt, du darfst dir von einem anderen Mitspieler eine Karte angucken. Und 11 und 12 sind Swap, das heißt, du darfst eine deiner Karten mit einer von den Mitspielern austauschen. Ansonsten wird am Anfang ein Nachziehstapel in die Mitte gelegt, eine Karte wird frei aufgedeckt und du kannst dann frei entscheiden, interessiert dich die Karte, die aufgedeckt ist? Willst du die haben? Willst du die tauschen mit einer von deinen? Oder willst du eine verdeckte ziehen? Von dieser verdeckten kannst du dann diese 3 Eigenschaften, die ich gerade gesagt habe, spielen, wenn du die Karte dann direkt wieder ablegst, oder du nimmst halt in, tauschst du halt mit einer von deinen aus. Was beim Tauschen auch noch wichtig ist, wenn du zwei oder mehr Karten mit dem gleichen Wert vor dir liegen hast, kannst du, also zum Beispiel, du hast zwei Zwölfer vor dir liegen und du weißt das auch, dann sagst du, ich tausche jetzt diese zwei Karten, diese zwei gleichen Karten gegen diese Karte, die ich jetzt gerade gezogen habe oder die da liegt. Und wenn, dann deckst du die beiden auf und wenn es wirklich zwei gleiche sind, dann darfst du das machen. Mhm. Dann hast du also im Prinzip eine Karte weniger oder vielleicht, wenn du drei Zwölfen hast, dann darfst du auch drei Zwölfen tauschen. Hast dann effektiv weniger Karten. Wenn das nicht stimmt, passiert erstmal nichts. Du gibst die Karte, die du gerade gezogen hast, wieder ab und deckst das wieder zu. Alle anderen haben natürlich mehr Informationen dann über dich. Ja, und so versuchst du halt immer, ja, dich dahin zu kombinieren, dass du möglichst wenig Punkte in deiner Auslage hast, die du vielleicht selber gar nicht unbedingt kennst. Und das kann man ganz gut spielen. Wir haben es auf dem Festival zu viert immer gespielt, gestern haben wir es zu viert gespielt. Ja, das ist ein cooles Spiel. Kompakt, klein, ja, ist halt nur ein Kartenspiel. Wer sowas Ähnliches mal ausprobieren möchte, kann sich mal die App Silver runterladen. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip, ist ein bisschen anders an der einen oder anderen Stelle. Du hast fünf Karten vor dir liegen. Die Karten haben alle andere Fähigkeiten, also es ist ein bisschen komplexer. Aber vom Spielprinzip her ist es eigentlich dasselbe.
Sind die Karten denn auch hübsch?
Bei Cabo geht's jetzt so, das sind halt immer, ja, also da sind halt, weiß ich nicht, es gibt irgendwo ist eine Brille drauf. Es ist relativ simple Grafik. Bei Silver zum Beispiel sind da halt so Fantasy-Figuren drauf. Mhm. Vampire, Hexen, aber in einem relativ hübschen Comic-Stil, finde ich zumindest. Okay. Und ich weiß, ich habe heute bei den Bretagogen, meine ich, gehört, die hätten gesagt, Cabo kommt demnächst nochmal eine Neuauflage. Keine Ahnung.
Okay. Kann sein.
Auf jeden Fall ein cooles kleines Spiel. Dann gab's noch The Shipwreck Arcana. Da habe ich jetzt aber auch nicht mehr. Also es ist ein kooperatives Spiel. Ich versuche es gerade mal. Ich kann nicht versprechen, dass es klappt mit dem Erklären. Es ist ein kooperatives Spiel. Jeder hat Zahlenplättchen vor sich von 1 bis 8. Man versucht schneller als ja das Spiel auf so einer Markerkarte ins Ziel zu kommen. Und dazu, man zieht sich zwei Karten und legt dann eine ab in eine Kartenreihe, wo vier Karten liegen, die nochmal unterschiedlich. Also da steht zum Beispiel drauf, wenn du eine ungerade Karte hast, lege sie hier ab. Mhm. Oder wenn du eine, also nicht lege sie hier ab, sondern du legst dann, wie war denn das? Ja, du legst dann die Karte, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, sorry.
Okay.
Aber es war ganz schick, wir haben es hinbekommen, auch relativ problemlos, würde ich sagen. Ja, wenn man Spaß an sowas hat, kann man sich das mal anschauen. Also man versucht halt mit diesen Karten, die da in der Mitte liegen und dem, was der aktive Spieler gerade ausgelegt hat, versucht man halt zu kombinieren, was er noch auf der Hand hat. So, und dann habe ich noch Beratti kennengelernt.
Beratti.
Wie war das nochmal? Kennst du es?
Nee.
Nee. Also man spielt irgendwie Galeristen. Ja, es ist auch wieder dieses Prinzip, es wird was in die Mitte gelegt, das weiß ich nicht, also da werden Bilder in die Mitte gelegt, zwei Stück, also wir haben es zu sechs gespielt, drei Spieler sind dann immer die Galeristen, drei sind die Künstler und Belratti ist dieser Fälscher.
Ja, der berühmte Fälscher, der Belratti heißt, aber hier durch eine Ratte dargestellt wird. Genau. Und deswegen Belratti, Wortspiel.
Ah, okay. Hier lernt man noch was bei den Chaosbären.
den kenne ich.
Es werden zwei, wen?
Belratti.
Also ich dachte den Chaosbären. Es werden zwei Bilder in die Mitte gelegt. Und die Künstler suchen sich dann von ihren Handkarten, sechs Stück haben sie, Dinge aus, von denen sie der Meinung sind, dass sie dazu passen. Die Galeristen geben vorher einen Punktewert vor, den die Künstler erreichen sollen. Also im Prinzip, wenn die Galeristen sagen 5, dann wollen die 5 Karten haben von den Künstlern. Die dürfen das kooperativ entscheiden, wer wie viel hinlegt. Also man darf sich so ein bisschen absprechen. Ich habe jetzt Karten, die sehr gut passen oder die so mittel passen oder die gar nicht passen. Das ist so das Maß, in dem man sich absprechen darf. Dann wird das halt hingelegt. Dann ja, versuchen die Galeristen das zuzuordnen. Also da wird dann wieder aufgefüllt mit Karten vom Stapel. Das sind dann halt die Fälschungen von Berratti. Dann wird's aufgedeckt, einfach hingelegt. Die Galeristen versuchen das zuzuordnen. Und je nachdem, wie gut sie das machen, wird dann halt verteilt. Ja. Und es geht einfach nur, ja, ich habe die Endbedingungen gerade nicht mehr parat, aber es gibt eine Endbedingung und je nachdem, wie viele Karten man dann durchgebracht hat, das sind dann die Punkte im Prinzip. Ja, fand ich jetzt auch nicht, also es ist halt, wie gesagt, dieses Prinzip, es liegt da was, du suchst was aus, es kommt noch was dazu, dann wird's aufgedeckt, das ist halt in so vielen Spielen aktuell auch, ich bin da auch so ein bisschen überdrüssig. Und deshalb ist es wahrscheinlich einfach, es ist ja jetzt auch nicht mehr das allerneueste Spiel, ach, wenn es nicht das, also es ist aus den letzten Jahren, es war wahrscheinlich eins der ersten, die es davon gab, aber jetzt am Zeitpunkt, wo ich es kennengelernt habe.
Ja gut, aber das, das Battlestar Galactica hat das ja schon gemacht, ne?
Ja, also das ist aber auch dieses, wie gesagt,
das oder Winter der Toten als prominentes Beispiel.
Ja.
Also die machen das ja alle mit. Wir schmeißen was Gutes rein und dann haut uns jemand noch was Böses rein und dann gibt's vielleicht einen Verräter noch.
Ja.
Wir werden auch absichtlich dagegen spielen. Ja.
Ja, und ansonsten habe ich, wie gesagt, noch gespielt Solo-Partien von Awkward Guess, nochmal Freitagsrunde Awkward Guess und Pandemic Records des Pons und dann gestern nochmal 2 Runden Cabo. Und das war's!
Willkommen zum Spielerleben von Robert, dem blauen Chaosbären, verkleidet als gelber Chaosbär.
Featured beim Yellow Geekbär. So, damit ist das Intro dieses Podcasts abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum Hauptteil.
Wir sprechen über
Eurogames.
Ich dachte über die 120 Tage von Solo.
Das Brettspiel?
Das Brettspiel. Krasse Kacke.
Ja.
Oh je.
Oh je. Man merkt.
Ich glaube, das ist spät. Ja, es ist spät geworden. Das ist eine unserer längeren Folgen. Aber schön, dass ihr durchgehalten habt.
Falls ihr das habt. Ansonsten, shame on you.
Dann hören die das aber nicht.
Ja, aber deshalb kann ich sie jetzt beschimpfen.
Ach so. Ja, okay. Für alle, die uns jetzt nicht hören und das nie hören werden, shame on you.
Ja.
Ihr seid doof.
Genau.
Alle anderen, wir lieben euch.
Und vielleicht, wenn ihr irgendwen habt, der sagt, ich habe die Folge nicht zu Ende gehört, dann sagt ihm, hört doch einfach mal zur Minute so und so rein, weil das ist für euch.
Dann haben wir ja, dann möchte ich das zurücknehmen. Ich möchte doch keinen beleidigen, der das hört. Ja, die Chaosbären. Wir sind wieder da. Wir werden das jetzt wieder regelmäßig tun.
Ich bin gespannt.
Ja, das hat ja davor auch ganz gut geklappt, einigermaßen. Doch, doch.
Ja, ja.
Jetzt keine Pause mehr. Jetzt mach mal durch. Bis morgen früh.
Bumm, Schwallerer.
Das war zu flach und die Vorlage war zu einfach.
Ja.
Ja, wir sind durch.
Wir sind durch. Ja, nächstes Mal dann vielleicht wieder mit mehr als nur dem, was wir gespielt haben, mal irgendein Thema. Vielleicht wird die Fragerunde zu Beginn jetzt größer. Schreibt uns gerne an chaosbären@gmail.com. Der Björn wird dann mit all seinem Fachwissen eure Fragen gerne beantworten.
Dann solltet ihr das nur an dich schreiben, damit ich dann überrascht bin, damit ich noch mehr stalken kann.
Ja, dann schreibt es an chaosbärenhöhle@gmail.com. Der Björn guckt da nicht rein.
Okay.
Und ansonsten eine PM auf Twitter könnt ihr mir sonst schicken, @hockeyblogger.
Ja, oder an @yellowgeekbear, wenn ihr Lob und Kritik da lassen wollt.
Genau, schickt das zu ihm, den Rest zu mir.
Und ansonsten sind wir durch, fertig und alle. Es war eine schöne Folge, sehr chaotisch. Ich glaube, das war die chaotischste Folge überhaupt.
Endlich machen wir unserem Namen mal alle Ehre.
Ja, wir sollten mehr überraschend sein.
Das gehört mit zum Chaos. Vielleicht beim nächsten Mal. Das war jetzt sehr überraschend, dass wir nicht überraschend waren.
Überraschung, wir machen jetzt noch 2 Stunden weiter.
Das, den Gag hast du gerade schon mal gebracht. Den gleichen Gag nochmal zu bringen, ist sehr überraschend.
Eben.
Boah, ist das Meta. Wir sollten echt aufhören.
So, ich bin raus, ich sag nichts mehr. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Doch was dann geschah, war einfach unglaublich.